Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Jetzt bin ich auch synchron mit dem Bild. Ich muss gerade schon einmal restarten. Habe ich mir einen kleinen Fail erlaubt. Wir sind in Folge 93. Daniel dachte sich so, bei der Hitze im Keller fühle ich nicht so. Selber schuld, Dani. Hier ist bestimmt kühler als bei dir.
100 Pro.
Ich wollte gerade sagen,
hier ist eine unfassbare Hitze.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich befürchte, da geht es gerade eigentlich fast ganz Deutschland so. Deswegen, ja, ich genieße gerade meinen Keller. Aber wir haben uns aber einen heißen Gast ausgesucht. Das klingt so komisch, aber heiß im Sinne von dessen, was er mit sich bringt, die Geschichte, sein Können, seine Erfolge, das ist für mich, ja, heiß ist vielleicht jetzt gerade ein unglückliches Wort, aber ich wollte ein bisschen in der Sommerthematik bleiben und freue mich, dass Daniel, ich weiß nicht, ich tue mich ein bisschen damit schwer, ich befürchte, auch wenn ich die Person noch nicht kenne, dass er selbst aber auch eher der bescheidenere Kandidat ist, aber trotzdem, in meinen Augen muss man ja fast schon sagen, der größte, bekannteste und beste Magic-Spieler, den Deutschland zu bieten hat, haben wir zu Gast. Also, ich will keinem anderen zu nahe treten. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also ich glaube, er ist nicht der Typ dazu. Lege ich meine Hand dafür ins Feuer und ich glaube, wir werden es im Interview rausfinden. Aber Kai Budde ist zu Gast und lieber Kai, ich freue mich tierisch, dass du da bist und sag dir erstmal hallo und herzlich willkommen bei uns im Snapcast.
Ja, danke für die Einladung.
Freut uns wirklich sehr. Also ich habe ja natürlich jetzt schon so ein paar Superlative verwendet. Daniel hat schon gesagt, er könnte das Ganze sogar noch ausbauen. Daran arbeiten wir in dieser Stunde oder eineinhalb, je nachdem, wie viel wir da auf die Reihe bringen. Aber ich befürchte, jemand, der schon so lange dabei ist, den können wir wunderbar ausquetschen. Der hat ganz, ganz viel zu erzählen. Und auf das wollen wir zugreifen, weil das ist was ultra Spannendes. Klar, wir haben natürlich schon auch einige deiner, ich sage jetzt mal, Kollegen bei uns gehabt, ob das jetzt Toffel ist, ob das jetzt Yamin ist, ob das jetzt Jan Huschenbeet ist. Da sind ja auch schon ein paar echt tolle große Namen bei uns gewesen, über die wir uns auch wahnsinnig freuen und an alle nochmal liebe Grüße. Ja gut, aber wenn man halt gefühlt den Meister da hat, dann ist da, glaube ich, auch aufgrund deines Alters und der Historie einfach echt nochmal ein bisschen mehr zum Abfragen da, weil da hast du den Kollegen ja schon echt einiges voraus. Dani, du darfst tatsächlich mal wieder dem, ich sage jetzt mal, klassischen Schema folgen. Wobei ich habe das letzte Mal eigentlich eine kleine Neuerung eingebaut. Und wenn ich darf, würde ich sie so zumindest minimal vorschalten, weil das Kai ein riesengroßes Spektrum an Magic, Erfahrung, Wissen und eine lange Vergangenheit hat. Das ist ja, glaube ich, schon sehr, sehr vielen bekannt. Kai, jetzt wirst du vielleicht indirekt, ich sage jetzt mal, ein bisschen überrumpelt, kurz für dich nochmal. Ich habe mal gedacht, naja, wir können eigentlich, klar, wir könnten, aber ich finde es ein bisschen indirekt ein bisschen Fahrt. Wir haben bis dato immer gesagt, lieber Gast, stell dich doch mal so ein bisschen aus der Magic-Perspektive vor. Wenn du dem aber vielleicht so zwei, drei Sätze vorlagern kannst, wer du, ich sage jetzt mal, neben Magic vielleicht noch so bist und was dich noch so umtreibt und was du vielleicht für Hobbys genießt und was denn sonst noch so zu deinen Lieblings, weiß ich nicht, Aktivitäten oder so zählt, dann lass es gerne raus, ist kein Zwang, aber erzähl dir vielleicht noch mal eine Ecke mehr über den Menschen Kai, wenn du das kannst und möchtest und dann darf dich Dani zu deinem Magic-Werdegang und deinem Startpunkt nochmal löchern?
Naja, also ich arbeite seit 15 Jahren jetzt fast für einen Buchmacher.
Oh, okay, spannend.
Eine internationale Firma. Da habe ich erst in Curaçao, was in der Karibik ist, da sitzen die, oder saßen die hauptsächlich. Da habe ich das Ganze so ein bisschen gelernt, bin eingearbeitet worden, da habe ich ein paar Monate gewohnt. Dann habe ich ein paar Jahre aus Hamburg gearbeitet. Ich bin direkt nach dem Abi, habe ich noch Zivildienst in Köln gemacht und bin aber dann nach Hamburg gezogen. Habe dann von da auch hauptsächlich studiert und Magic gespielt. Und dann irgendwie so, was war dann das so, 2008 oder so, haben die mich dann irgendwie eingestellt. Dann habe ich ein paar Jahre aus Hamburg gearbeitet. Dann bin ich für 4 Jahre wieder nach Curaçao gegangen. Und dann haben sie irgendwann das Büro in Deutschland zugemacht, weil wir keine Lizenz für Deutschland haben und dann wollten sie das nicht mehr. Naja, und jetzt bin ich auf Malta mittlerweile. Da wohne ich jetzt. Bei der Firma sind lustigerweise diverse Magic-Spieler angestellt. Die haben einfach mal, also die haben früher, die erste Welle waren halt Marc, Dirk und ich. Marco, Dirk und ich, die wurden eingestellt. Und danach haben sie noch deutlich mehr Magic-Spieler eingestellt, weil das der Job, du brauchst halt Leute, die so ein bisschen was von Risk-Management verstehen. Und da haben sich Magic-Spieler einfach angeboten. Naja, aber jetzt bin ich seit 6 Jahren auf Malta, wobei ich jetzt gerade, also hier das Zimmer, das ist nicht meins, das ist das von meiner kleinen Schwester, wobei die auch schon 24 ist, aber ich bin gerade für ein paar Monate in Deutschland zu Besuch und ich habe mir ihr Zimmer geschnappt, weil die irgendwo in der Welt rumspringt.
Okay.
Ja, ansonsten, also Hobbys sind da ehrlich gesagt nicht so viele. Ich spiele halt Computerspiele. Ich habe früher mal ein bisschen, also ich habe in meiner Jugend sehr viel Fußball gespielt, aber jetzt gar nicht mehr. Also außer Radfahren, um so ein bisschen wenigstens was zu machen, ist da eigentlich nichts, ehrlich gesagt.
Okay, also ganz ehrlich, Dani, sei mir nicht böse. Es ist eine
Ja,
geniale
ich habe
Idee.
es mir schon gedacht.
Es ist eine geniale Idee, das zu fragen, weil allein das finde ich ja schon wieder spektakulär. Also mal ganz ehrlich, wie häufig trifft man auf Menschen, die sagen, ja, ich habe da halt auf Curaçao gelebt und gearbeitet und da war ich halt mal so 4, 5 Jahre. Also finde ich jetzt nicht so normal, deswegen finde ich allein diese Nummer total spannend. Wie kommt man denn, also ich meine, du hast es ja angedeutet, aber sind die dann auf dich zugekommen?
Die sind quasi auf uns zugekommen. Also, Zwie Mauschewitz, sagt dir das was?
Nee, jetzt erst im ersten Moment nicht.
Amerikanischer Magic-Spieler, auch aus meiner Zeit, als ich Profi war.
Ach so, nee.
Das ist halt so, ist ein super netter Typ, aber sehr komisch. Also, wie kann man schwer beschreiben, aber er ist halt hochintelligent, aber so, also mittlerweile ist es deutlich besser gewesen, aber solche Sachen, also, naja, er ist so ein bisschen so ein Einsiedler gewesen. Naja, auf jeden Fall hat der angefangen, bei dieser Firma zu wetten. Und der hat einfach ein Modell für Baseball gebaut, was deutlich besser war. Also das hat einfach die auseinandergenommen im Endeffekt. Dann haben die dem Jobangebot gemacht, haben den und einen Freund eingestellt. Das hat ganz gut geklappt. Und dann haben sie gesagt, sag mal hier, wir brauchen noch mehr Leute in dem Gebiet. Kennt ihr da nicht noch jemand? Naja, und die haben dann Marco, Dirk und mich gefragt. Und von
Okay. Und sagt man dann einfach spontan, ja klar, ich komme mal ein bisschen in die Karibik oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also das erste Angebot, was sie uns gemacht haben, war so gut, dass es quasi, also ich meine, es wäre einfach dämlich gewesen, sich das nicht zumindest anzusehen halt. Also,
Okay.
naja, das hat uns allen ganz gut gefallen und naja.
Liebe
Also
zu.
Dirk und ich sind noch immer bei der Firma, Marco mittlerweile nicht mehr, aber
Na gut, 15 Jahre ist schon echt eine Stange heutzutage, muss man fairerweise
eine
sagen.
lange Zeit, ja.
Also wir sind ja, glaube ich, alle in der Generation, da zähle ich dich auch noch dazu. So viel trennt uns beide gar nicht, was ich gesehen habe. Du bist zwar ein kleinen Ticken älter, aber ich zähle dich auch noch so zur Generation, die längst nicht mehr, also eigentlich viele, 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 viele Jahre beim gleichen Arbeitgeber ist. Deswegen finde ich das sehr spannend. Aber, also, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, es tut mir leid, die heutige Folge wird nicht mit Magic-Content gefüllt. Ich habe viele andere Fragen. Nee, also Spaß beiseite. Ich finde das grandios und finde es echt interessant. Das heißt, also eigentlich bist du mittlerweile auf Malta und bist im Endeffekt dann von dort aus so ein bisschen auch aus Magic-Perspektive in der Welt unterwegs und bist halt, was man ja schon so ein bisschen vielleicht weiß, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also, ich verwende jetzt, ich hoffe, das ist okay, das Wort Wetten anstelle vom Buchmacher. Um das vielleicht ein bisschen zu vereinfachen, ist ja im Deutschen sowieso mit natürlich extrem heftiger Regulation belegt. Das heißt, da kann man sich nicht ohne weiteres niederlassen. Und wie du schon gesagt hast, man kriegt ja auch in Deutschland nicht mehr ohne weiteres Lizenzen, es sei denn, man ist irgendwie gefühlt ein Mini-Flecken in Schleswig-Holstein oder so. Da gibt es irgendwie so eine Sonderlocke. Und
Ja,
deswegen.
es gibt auch noch so alte DDR-Lizenzen irgendwie, die auch einige von den größeren Buchmachern benutzen. Das ist alles recht wild irgendwie,
Es ist
aber.
zwar. Ach Quatsch. Ganz komisch. Okay, ja, das glaube ich. Aber echt spektakulär. Und ich muss sagen, ja, mir macht es zumindest, oder es macht für mich ein Stück weit Sinn zu sagen, das Profil, was du mitbringst, könnte für den Job gut passen. Also diese Synergie kriege ich locker verknüpft, weil klar, wie du schon sagst, du bist natürlich mit deinem Hobby Magic oder deiner Profession auf eine gewisse andere Art und Weise, bist du natürlich sehr stark in dem Umfeld verwoben, Sachen so ein bisschen zu kalkulieren und abzuschätzen. Also deswegen, den Punkt verstehe ich und finde es sehr spannend, wie sowas ins Rollen kommt. Also allein dafür hat sich die Frage vorab schon sehr, sehr gelohnt. Danke für die Insights, die fand ich schon mal extrem spannend. Danke an der Stelle. Dann, Dani, dann schubst es mal vielleicht in die typische Richtung, wenn du möchtest.
Kann ich gerne machen. Ich würde gerne noch eine kleine Side Note für die Zuhörer, die jetzt Marco und Dirk nicht zuordnen konnten. Also Dirk Dabrowski und Marco Blume sind die Spieler,
Kollegen.
die auch Kai schon sehr früh begleitet haben in der Magic-Karriere, oder? So,
Ja, klar. Ich
das
habe
ist,
mit denen die ganzen Team-Events zusammengespielt und also
genau.
als ich Profi war, haben die auch quasi, also ich habe dann aufgehört, irgendwie ein Jahr nachdem die aufgehört haben, so.
Ja.
Da fehlte dann ein bisschen zu viel.
Ja,
Dirk
klar.
hat nicht wenige von den Decks gebaut, die mir Turniere gewonnen haben, muss man ja fairerweise anmerken.
Also Props gehen raus an Dirk. Ich glaube, die zwei werden jetzt auch gleich dann noch mal ein bisschen öfters in der Geschichte auftauchen. Ja, wie startet man am besten so ein Gespräch rein mit dir? Weil ich hab's ja schon im Vorgespräch gesagt und ich glaube, es ist leichter, wenn ich die Superlative nutze anstelle von dir. Also zunächst einmal sprechen wir effektiv wirklich hier. Also ich gehe so weit und sage, das ist der GOAT Magic, also international gesehen. Ich glaube, da kenne ich ganz, ganz viele. Und mittlerweile habe ich ja auch ein paar Kontakte auch zu anderen Hall of Famern oder die alle in den höchsten Tönen von dir sprechen. Und ich kann mich erst vor kurzem erinnern, da gab es eine kleine Diskussion auf Twitter über Nathan Steuer, der gerade auch einen sehr, sehr guten Run hat und sehr erfolgreich spielt. Und da hat, glaube ich, irgendeiner mal die Diskussion gestartet, so ob Nathan Steuer nicht eh der beste Magic-Spieler aller Zeiten ist, potenziell. Und Martin Hughes hat dann geschrieben, hey, wait a minute, there's a German guy. und man muss auch nochmal, wenn man sich die, ich gehe jetzt nicht durch alle Dinge durch, aber deine Statistiken sich anschaut, an sich allein, du hast 7 Pro-Tour-Wins. Ich glaube, der Nächste, der die meisten Nächsten hat, sind 4.
3.
So, also,
was drei. Lustigerweise auch Dirk ist.
Ja, also allein das sagt schon unfassbar viel aus. 7 Grand Prix-Wins, übrigens Pro-Tour Top 8, 10. Wenn ich die Zahlen hier so richtig habe und Grand Prix Top 8, Top 8 sind es 15. Also es ist
Pro-Tour Top 8 müssten es mehr sein. Also ich habe mittlerweile auch mehr gespielt, die ich nicht gewonnen habe. Also das sind auf jeden Fall mehr als 3.
Was ich vielleicht.
Genau, also.
Ich würde noch eins kurz ergänzen, weil ich finde eins extrem charmant im Wiki-Artikel. His performances earned him the nicknames The, und dann kommt in Klammern, German Juggernaut and King of the Grand Prix. Also, das ist ja schon, finde ich, schon ein Ritterschlag. Ja, also
King of the Grand Prix kam halt ganz am Anfang von meiner Magic-Karriere, weil ich in einem Jahr in 5 Grand Prix, die ich gespielt habe, einmal, glaube ich, so 66. und der Cut für Tag 2 war 64, aber dann die anderen 4, 2., 1., 1., 1. Und da kam das dann her, weil ich meine, das ist
schon ein guter Run.
Ein recht unnormaler Run, ja.
Ja, das kann man
bestätigen. Auf jeden Fall. Und ich kann mich da, also allein die Diskussionen, und dann war ja die Pro Tour Barcelona, die du letztens mitgespielt hast. Und da haben wir von Ultimate Guard diesen Co-Stream gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, als du dann gegen Gabriel Nassif gezockt hast, was da am Stand los war. Also die Leute sind abgegangen und haben, abgesehen mal von den Franzosen, haben alle für dich halt total geroutet. Und als du dann Day 2 gemacht hast, war sich jeder sicher, dass du das Ding holst, weil der Spruch gilt, Kai never loses on Sundays.
Leider auch Vergangenheit, aber ja.
Ja, aber es zeigt einfach die deinen Status, den du hast in der Welt. Du hast unglaublich viel Respekt dir verdient. Und deswegen sind wir umso froher auch, dass du dir die Zeit nimmst. Und natürlich, mal abgesehen von all den großen Erfolgen, wo wir durch deine Vita mit Sicherheit auch nochmal durchgehen und mit Sicherheit die ein oder andere lustige Geschichte dabei rauskommt, ist natürlich die erste Frage, wie fing denn das Ganze an? 1994 hast du ja gestartet. Wie bist du zu Magic gekommen und wie wird man so zu einem Wunderkind?
Also ich habe einfach mit Leuten in der Schule hier so im Freundeskreis so Rollenspiele gespielt. Das Schwarze Auge war das damals. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich noch immer, würde ich mal vermuten.
Absolut.
Ja. Und da hat einer halt dann mal Magic-Karten mitgebracht. Dann haben wir in der Schule ein bisschen Magic gespielt. Das hat mich interessiert. Dann bin ich dann irgendwie zum lokalen Kartenshop. Der war jetzt damals in Köln am Rudolfplatz. Den gibt es aber schon länger nicht mehr. Naja, und dann habe ich da halt andere Leute getroffen. Und das war halt relativ glücklich, weil da waren quasi einige der besseren Leute in Deutschland damals zugänglich. Also inklusive Frank Adler, ein Freund von mir, der hat damals schon eine Pro-Tour gewonnen. Das war vielleicht die 4. Pro-Tour oder sowas, die es überhaupt gab oder sowas. Naja, und das war halt ganz glücklich für mich. Da habe ich dann direkt, also im Endeffekt, wenn du besser werden willst und vor allem, wenn du schnell besser werden willst, musst du halt deutlich bessere Leute haben. Weil wenn du halt nur gegen Leute spielst, mit denen du irgendwelche Rollenspiele spielst und die sich selber nicht dafür interessieren, dann wirst du offensichtlich, also dann gewinnst du halt gegen die, aber du wirst halt nicht, du musst verlieren im Endeffekt. Du musst halt Leute finden, die dich halt immer wieder platt machen. Naja, und die waren halt deutlich besser als ich und da habe ich dann gelernt. Und naja, das ging dann recht schnell zum Glück. Dann hat Dirk passenderweise seinen Zivildienst in Köln gemacht. Der war dann auch in dem Laden und dann haben wir uns da kennengelernt und naja, ich habe dann halt, also das waren dann die letzten 2 Jahre vor meinem Abitur und da habe ich halt sehr, sehr viel Magic gespielt mit Dirk. Während Dirk halt Zivildienst gemacht hat, da war er offensichtlich eh nicht so beschäftigt irgendwie. Naja, und von da ging das dann los.
Das heißt, du bist einfach reingerutscht, einerseits erstens über die Playgroup von Pen & Paper und hast dich dann ein bisschen auch über die Schule in diesen Laden quasi reinbringen lassen, reinschleusen lassen. Hast dann eben Dirk kennengelernt und da ging es dann insofern dann los, dass du angefangen hast, das einfach das Spiel intensiver zu spielen, was aber zu dem Zeitpunkt trotzdem noch einen klassischeren Hobbycharakter hatte. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay, weil zu dem Zeitpunkt das Abitur schon noch irgendwo im besten Falle im Fokus war.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, das okay. War nur so nebenbei irgendwie. Also ich meine, wir sind auch mal zu Turnieren gefahren, aber halt mehr als 90 Minuten oder so sind wir halt nie gefahren irgendwann.
Okay, also warst du da so erst 18, 19 um den Dreh müsste wahrscheinlich dann so sein?
Ja, 17 bis 18 würde ich eher sagen halt. Okay. Also ich habe mich dann irgendwie, da war ich glaube ich im Urlaub mit der Familie in Hamburg, da habe ich dann noch ein PTQ mitgenommen da irgendwie, weil ich da auch Leute kannte, die haben mich da mitgenommen. Den habe ich dann gewonnen. Damals brauchte man, es war irgendwie dann so 100 bis 120 Leute und die ersten zwei haben sich qualifiziert irgendwie. Da war ich dann, das habe ich dann irgendwie gewonnen, dann habe ich damit eine Pro-Tour gespielt, wo ich dann, aber da hatte ich die Wahl, ob ich im Senior- oder im Junior-Event spielen wollte. Damals gab es in den USA noch eine Junior-Pro-Tour, wo dann irgendwie Geld in Stipendien ausgegeben wurde. Und ich dachte mir, okay, die sind alle mit Sicherheit so viel besser als ich, da spiele ich lieber bei den Juniors mit. Da habe ich dann irgendwie, da war ich am Ende so Top 16 oder sowas irgendwie, habe dann aber unter anderem gegen so Brian Kibler und noch diverse andere Leute gespielt, die später recht bekannt wurden. Naja, dann habe ich mich erstmal eine Zeit lang wieder nicht qualifiziert. Dann habe ich irgendwann ein PTQ gewonnen in Dortmund für, ich glaube, das war Pro Tour Mainz oder sowas. Und ab da ging es dann quasi so los, wo da haben wir dann auch gemerkt, so, okay, also die Leute sind einfach nicht besser als wir irgendwie. Also wir können da einfach mitspielen.
Darf ich nochmal eine kleine Rolle rückwärts machen? Weil ich kann gut verstehen, dass es sich für dich nicht so anfühlt, aber für mich ist es gerade schwer nachzuvollziehen. Naja, ich habe da so ein bisschen hobbymäßig in Köln gespielt, dann bin ich da so in Hamburg bei so einem PPQ reingegangen, den habe ich dann gewonnen und dann habe ich da so in Amerika so ein Junior Pro Tour mitgespielt, da bin ich so eine Top 16 gewesen. Das ist für mich jetzt nicht so banal.
Naja, also das Hamburg, da bin ich ja nicht wegen dem PTQ hin. Da war ich original im Familienurlaub in Hamburg.
Schon klar.
Und dann kannte ich da Leute irgendwie, die haben mich dann mitgenommen halt. Also da war nicht so geplant, dass ich da jetzt irgendwie den PTQ spiele. Oder?
Aber also, sagen wir mal nicht böse, aber selbst für mich, auch wenn ich jetzt schon mittlerweile 40 bin, wäre es immer noch nicht selbst, also ich sag nicht, dass es für dich selbstverständlich war, nicht missverstehen, aber das klingt so, ja, da war ich ja in Amerika drüben, dann habe ich da halt einfach so eine Pro-Tour, habe ich halt Junior gespielt, bin ich halt in den Top 16 gelandet. Also das ist für mich, für jemanden, der nicht so trainiert hat, und ich komme halt jetzt gerade aus der Perspektive, wir haben ja auch mit anderen gesprochen, die haben halt dann erzählt, wie viel Vorbereitung sie das gekostet hat, wie viel sie da gegrindet haben, wie viel sie sich da mit den Leuten weggeschlossen haben, und bei dir ist es halt, und deswegen hat halt Daniel wahrscheinlich berechtigterweise auch ein bisschen dieses Wort Wunderkind in den Mund genommen, bei dir ist es halt, also fühlt sich es gerade an, ich habe das Spiel kennengelernt, ich habe das intensiv mit Dirk gespielt, wir haben uns ganz gut geschlagen, ich habe auch in Hamburg was gerissen, und dann bist du da halt schon auch da zum ersten Mal, ich sage jetzt mal, sichtbar geworden, dass es dann vielleicht nochmal ein bisschen gedauert hat, bis es dann so richtig, richtig, richtig losging. Okay, aber dass man allein so einen Achtungserfolg landet, das würde mir mir würde das nicht passieren, dafür bin ich zu schlecht und
das
zu doof.
Das war damals jetzt immer noch ein bisschen anders alles. Also ich meine, das ist ja quasi noch vor Internet. Also ja, da gab es halt dieses amerikanische Usenet und so, aber es gab auch keine Online-Version von dem Spiel. Mhm. Und generell waren die Leute einfach viel schlechter und viel schlechter vorbereitet für diese Turniere.
Klar,
weil du konntest einfach nicht. Ja. Wenn du jetzt qualifiziert bist, klar, dann nimmst du dir irgendwie eine Woche frei oder sowas und spielst einfach 20 Stunden Magic Online pro Tag oder sowas halt.
Ja.
Aber die Option gab es damals einfach nicht. Du kannst halt nur Leute lokal in deinem Shop gegenspielen oder so, aber die müssen dann auch erstmal wollen. Ich meine, die sind ja selber nicht qualifiziert und da muss auch erstmal, normalerweise hat da keiner Interesse, jetzt irgendwie 40 Stunden die Woche zu zocken oder so.
Also, das war der Punkt. Okay.
Das war ein bisschen anders. Also generell waren die Leute einfach weniger vorbereitet. Also diese Testhäuser und sowas, das kam alles erst viel später. Also die Leute damals, also ich glaube, deswegen war es auch so, dass meine Top 8 Gewinnrate damals so gut war, weil wir einfach viel besser vorbereitet waren. Also gerade Dirk, Marc und ich haben das viel ernster genommen und die Leute, mit denen wir in Hamburg getestet haben, die haben das viel ernster genommen als die anderen. Also einige von den Amis sind dann erstmal, wenn sie Top 8 waren, abends Party und Saufen gegangen und so, und wir haben dann erstmal unsere Top 8 Matchups getestet.
Okay.
Und das war einfach dann auch ein bisschen andere Angehensweise, denke ich mal.
Wenn du dich aber, eine Frage noch, wenn du dich jetzt heute nochmal an diesen Moment zurückerinnerst, dass du dann zu dieser Pro-Tour nach Amerika zum allerersten Mal in deinen allerersten jungen Jahren zugelassen wurdest, du das geschafft hast, was ist dir denn damals durch den Kopf gegangen? Also gab es da für dich schon irgendwie eine Form von von Excitement und Hype, wo du gesagt hast, das ist so völlig unglaublich?
Nein, oder? Auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall. Also den PTQ zu gewinnen, das war ein großes Ding so. Also das haben, ich meine, die Leute in Köln waren schon relativ competitive. Ich weiß gar nicht, was gibt es da ein deutsches Wort für irgendwie?
Ich habe letztes Mal auch überlegen müssen. Ich glaube nicht. Ich habe auch noch keine.
Wettbewerbsorientiert.
Genau, wettbewerbsorientiert wahrscheinlich, ja genau. Also die haben auch schon, also Deutsche Meisterschaft war immer ein super dickes Ding, da wollten sie alle immer mitspielen und PTQs im Umfeld wurden auch mitgenommen und das war halt schon wichtig. Und so ein PTQ zu gewinnen war halt schon, das war schon so ein Statussymbol halt. So eine Proto zu fliegen, das war schon ein großes Ding. Also,
und dann bist du mit jungen Jahren ja dann, das muss ja dann auch Anfang 20 gewesen sein, eben nach Amerika rüber zu diesem Junior.
Vorher, nee, da war ich so 16, 17 oder so. Da musste ich dann auch noch irgendwie hier, ich glaube, Frank war dann irgendwie mein Guardian oder sowas dafür halt. Da musste ich dann irgendwie was unterschreiben oder so. Also, okay. Nee, das war vorher. Da war ich noch recht jung.
Also wenn ich an meine 16, 17 Jahre denke, dann lassen wir das lieber bleiben. Da war ich,
ja, gut.
Nicht in Amerika. Also spannend. Ja. Finde ich extrem crazy. Okay. Und das hat dann aber dann dazu geführt, dass du dann gesagt hast, okay, ich glaube, das könnte mir Spaß machen oder gab es das so in deinem Kopf zu dem Zeitpunkt noch nicht?
Nö, doch. Also jetzt nicht professionell oder so, aber halt, wir hatten so das Gefühl, dass wir ganz gut waren und dann haben wir angefangen, halt diese Grand Prix zu spielen, sind dann mal irgendwie rübergeflogen und das lief dann offensichtlich auch super. Da habe ich im ersten Jahr auch super abgeschnitten und Dirk auch halt. Naja, und dann ging es auch schon direkt los, halt im ersten Jahr, wo wir dann uns, also dieses Jahr, wo ich halt die ganzen Grand Prix gewonnen habe, da hat Dirk direkt, ich glaube, das war seine zweite Proto oder so, die hat er gewonnen. Und ich habe irgendwie auch, also ich war irgendwie am Ende 15. oder sowas und habe halt auch noch gegen Dirk verloren unterwegs. Und wir dachten uns echt so, okay, also die Leute sind einfach nicht besser als wir. Also da können wir irgendwie ganz gut mitspielen. Dann waren wir beide auf einmal quasi durchqualifiziert für den Rest des Jahres und hatten auch dann echt relativ gute Resultate für den Rest des Jahres. Und dann am Ende von dem Jahr, das war irgendwie 99, habe ich dann die WM in Japan gewonnen. Und da hatten wir auch alle super abgeschnitten. Also das Nationalteam war, glaube ich, irgendwie Marco und Patrick Mello, auch ein Freund von uns aus Hamburg, waren zwei von den vier Leuten im deutschen Team irgendwie und die waren dann im Finale und so. Und also zumindest eins unserer Decks war halt mit Sicherheit das beste Deck im Turnier. Also da hatten wir halt schon das Gefühl so, okay, also ich meine, das lohnt sich jetzt hier mitzuspielen, da wollen wir weitermachen, da können wir einfach Geld mit verdienen.
Da warst du gerade mal 20.
Da war ich...
Also wenn du...
Ach, nee, das muss wenig, also da war ich 18 oder 19, denke ich mal, ja. Also ja,
okay,
um die Ecke.
Also auch das schwer für mich nachvollziehbar, also das sind Dimensionen...
Aber
man
muss dazu sagen, das war damals auch so halt. Weil, also Magic ist quasi gealtert. Weil die Leute, die damals Magic gespielt haben, die haben halt nicht unbedingt aufgehört. Aber damals die Leute, die Magic gespielt haben, das waren halt Schüler und Studenten.
Klar.
Also hier ein Freund von mir aus Aachen, Stefan Walküser, der war damals vielleicht so 32 oder so. Und das war halt so der Großvater oder so. Vielleicht war der auch so, kann gut sein, dass er jünger war halt. Aber generell, also ich würde mal vermuten, dass halt für jedes Jahr geht das Alter in diesen Proto-Turnieren ein halbes Jahr hoch halt.
Ja klar, das macht
irgendwie
Sinn.
Irgendwie sowas in dem Rahmen halt. Also damals, das war einfach normal, dass da nur irgendwie 18- bis 25-Jährige rumliefen. Und heutzutage ist das ja definitiv nicht mehr normal. Also jetzt Proto Barcelona, also ich denke mal, mein durchschnittlicher Gegner war 30 alt, würde ich mal vermuten so. Also,
das, ja, macht Sinn. Ich kann dir vielleicht noch ganz kurz sagen, wo ich so ein bisschen herkomme, damit du vielleicht ein bisschen verstehst, warum das für mich schon so eine eigene Dimension ist. Was ich immer ganz gern tue, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich habe halt natürlich aufgrund dessen, dass ich früher zumindest auch mal eine kurze Zeit, zumindest in den ganz, wirklich in den absoluten Anfängen vom E-Sport auch mal ein bisschen erfolgreicher war, kann ich halt einschätzen, was es heute gibt und was es damals gab. Und für mich ist es schon was sehr Spektakuläres, einfach auch aufgrund der Zeitachse damals, wenn ein 16-, 17-Jähriger einfach mal eben in den Flieger gestiegen ist und nach Amerika geflogen ist. Heute in unserem Alter, in unserer Generation, in unserer Welt, mit fast schon normal, also da spricht man dann gar nicht mehr von Excitement, aber wenn ich mal überlege, damals, wenn so ein 16-, 17-Jähriger, egal ob es mit der Family ist oder so, einfach mal eben so in den Flieger nach Amerika oder nach Tokio gestiegen ist und da dann so ein Event und so gespielt hat und da teilweise eingeladen war und früher war ja sowas teilweise alles noch bezahlt, da ist das für mich eben schon was, wo ich sage, das hat schon eine extreme Note im positiven Sinne, die ich schon als sehr besonders empfinde. Da kommt
also,
jetzt meine
es war Betrachtung. Definitiv nicht normal, aber auch wie du gesagt hast, also damals, wenn man ein PTQ gewonnen hat, hat man die Flüge dazu bekommen, quasi als Preis. Was die ganze Sache natürlich dann ein bisschen leichter macht. Also aber ja, ich meine, meine Mutter, ich glaube, die ist erst weiß nicht, wahrscheinlich vor 10 Jahren zum ersten Mal in die USA geflogen
Siehst du?
oder so.
Genau.
Also das war damals definitiv jetzt nicht normal oder
Ja,
sowas.
genau.
Aber halt, also wie gesagt, Frank ist halt, das war damals ein Freund von mir, den kannten meine Eltern halt so ein bisschen. Der war halt ein bisschen älter und hatte schon damals irgendwie das, also ich glaube, der war irgendwie Abteilungsleiter bei einer Versicherung, bei der AXA irgendwie, Versicherungsmathematiker oder sowas. Und da hatten sie einfach relativ viel Vertrauen, dass da nichts schief geht, wenn der dabei ist. Also das war einfach
Er
ein
macht ja
grundsolider Mensch.
Versicherungen. Guten
Und
Lebenslauf.
genau, guter Lebenslauf, und da hatten sie dann, glaube ich, wenig Bedenken irgendwie. Also von daher, aber ja klar, also es war definitiv nicht normal. Also ich bin sonst, das war das erste Mal, dass ich irgendwie im Flugzeug saß mit Sicherheit. Also ich glaube, nach England bin ich vielleicht mal geflogen oder so, aber ja.
Das wäre so meine Frage auch gewesen, so bevor wir jetzt noch weiter gleich auch noch mal über die Erfolge und Geschichten dahinter sprechen. So, als das Ganze anfing und du das dann auch mehr oder weniger dann ernst genommen hast, weil du gemerkt hast, okay, ich kann da was holen, hast du ja unglaublich viel Zeit, wahrscheinlich auch nicht wenig Geld auch darin investiert, gut zu sein. Was hat da deine Family, deine Eltern dazu gesagt? Ach, jetzt der Kai mit seinem Kartenspiel.
Also,
Und dann, oder haben sie
man
gesehen,
muss jetzt
okay,
dazu
da
sagen, dass
könnte was?
Magic damals angenehmerweise deutlich billiger war als heute. Weil ein Constructed Deck kostete vielleicht 30 oder 40 Mark. Weil damals waren die Decks noch nicht so gebaut, dass irgendwie deine gesamte Mana-Basis schon nur aus Rare-Karten besteht oder so. Ich meine, dann
Ah,
hast du
okay.
wirklich, also damals hat man mit Commons in Constructed gespielt. Und das macht halt schon was aus. Also es war einfach ein deutlich billigeres Spiel. Also du musst, wenn du jetzt irgendwie heutzutage drei gute Standard-Decks haben willst, musst du schon irgendwie 1000 Euro auf den Tisch legen. Und das war damals definitiv nicht der Fall. Also ich weiß zum Beispiel, einmal hatten sie irgendwie so einen kleinen Fehldruck gemacht, Abeyance, wenn ihr die Karte kennt, ist irgendwie weiß 1, instant, du ziehst eine Karte und dein Gegner kann keine Effekte spielen. Die
Ja,
Idee
die
bei der
ist,
Karte
ja.
war, dass du da irgendwie eine Combo mit disrupten kannst oder dass du deine Combo damit beschützt. Also das war so ihre Idee. Aber so wie sie das auf die Karte draufgeschrieben haben, hat sie Mana-Quellen verhindert. Was es im
Ja.
Endeffekt zum Time Walk gemacht hat, weil dein Gegner, der konnte zwar angreifen mit Kreaturen, die er hat, aber wenn er keine Mana-Quellen benutzen kann, kann er im Endeffekt nichts machen. Und die Karte hat damals irgendwie 20 Mark gekostet. Und das war halt da haben alle, wenn du so Blau-Rot-Kontrolle gespielt hast, hast du halt 4 Banes gesplashed damals, weil die Karte einfach so schwachsinnig war. Und heutzutage, also
Ja.
die Karte würde heute direkt 150 Euro kosten oder so. Und das war der absolute Outlier damals und das war halt eine 20-Marks-Karte. Also es war einfach nicht so teuer, viel zu spielen, wie es heutzutage ist, halt. Das muss man auch einfach mal so sagen. Also es war einfach ein billigeres Spiel.
Total valider Punkt. Also dann ist es ja zumindest vom Einstieg her deutlich leichter gewesen, auch ein Competitive Einstieg. Aber dennoch wirst du Zeit damit verbracht haben, mit dem
Ja.
Kartenspiel, so. Und ja, was hat dein Umfeld dazu gesagt, deine Familie? Oder haben sie es belächelt? Oder haben sie gesagt, hey, der ist gut drin und gönn dir, besser als wenn Adrian Quatsch macht, oder was?
Also sie haben es quasi so als Hobby angesehen. Also vorher habe ich halt unendlich viel Fußball gespielt. Also zwischendurch habe ich, glaube ich, 5-mal die Woche trainiert oder so und dann am Wochenende Spiel gehabt oder sowas halt. Aber das irgendwann war das auch nicht mehr so toll. Also irgendwann, wenn du dann so 16 warst oder so, dann wurden schon irgendwie mal Messer gezogen oder sowas und dann hast du halt dauernd
Was?
gegen. Ja, ich meine, also. Und du hast halt immer dieses Fuck, also du hast halt immer einige Eltern, die neben diesen Fußballplätzen stehen, die das halt total ernst nehmen und denken, ihre Kinder sind jetzt irgendwie der nächste Rudi Völler oder was auch immer. Und es ist einfach, also irgendwann meinte mein Vater auch mal, dass die Stimmung da, er hätte irgendwann keinen Bock mehr gehabt, zu den Spielen mitzufahren, weil das einfach alles zu nervig war und so. Dann irgendwann hat sich jemand auch mal recht schwer verletzt bei uns im Team und dann hatte ich da auch wenig Bock drauf. Also dann habe ich irgendwie noch mit Dirk, der hat auch viel Fußball gespielt, so an der Uni waren immer so 2-mal die Woche quasi so Pickup-Spiele. Das habe ich halt noch so gemacht, aber halt so Vereinsfußball hatte ich dann auch irgendwann keinen Bock mehr und Magic war halt quasi so das Ersatzhobby. Und also
Okay.
meine Schulnoten waren, also ich habe halt offensichtlich unendlich viel Magic gespielt. Also ich meine, irgendwann hat meine Mutter mir einen Tisch fürs Zimmer gekauft, weil ich halt gegen mich selber gespielt habe. Und sie meinte, mein Rücken wäre kaputt, wenn ich das irgendwie die ganze Zeit auf dem Boden mache. Naja, also so, ich habe halt schon unendlich viel gespielt, aber meine Schulnoten waren auch gut. Also ich hatte nie, da gab es halt nie irgendwie ein Problem oder so. Und solange es da keine Probleme gab, dann ist das auch okay gewesen für meine Eltern halt.
Ja. Ja, verstehe ich total. Und wenn du jetzt so früh auch schon eigentlich mit dem Karten, also ich meine, wenn du hast ja direkt zum Start des Spiels mehr oder weniger angefangen zu spielen, also fast. Also
Bisschen
ich glaube,
versetzt, aber schon recht früh, ja.
hast du dann all die Karten, die du damals hier gegönnt hast und die wahrscheinlich jetzt auch einen guten Wert haben, hast du die behalten oder hattest du mal irgendwo eine Phase, wo du gesagt hast, ich verkaufe jetzt alles, ich höre mit Magic auf, ich habe keinen Bock mehr?
Also so früh habe ich nicht angefangen, dass, ich weiß auch gar nicht, ob das in Deutschland überhaupt verkauft wurde. Also es gab auf jeden Fall dritte Edition. Also es gab irgendwie
Okay.
diese schwarz-borderten Deutsch Limited, aber die gab es schon nicht mehr im Laden, als ich angefangen habe zu spielen. Es gab halt noch die dritte Edition weißrandig, da sind auch Doppelländer drin, aber die sehen halt nicht so toll aus.
Ja.
Da hatte ich halt noch so ein bisschen, aber da, also zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch nicht so viel gespielt. Also habe ich jetzt nicht irgendwie große Karten gekauft oder sowas. Aber ich habe mir dann irgendwann mal, ich habe mir so gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwann mal Geld mit Magic mache, dann kaufst du dir halt die Vintage-Karten, weil damals habe ich auch ganz gerne Classic gespielt. Und das habe ich mir halt alles gekauft. Also, und die habe ich halt auch noch. Also
Cool.
ich hätte mir damals sehr gut aussehende Beta-Power kaufen können, aber habe die dann in so einem Dreiecks-Trade habe ich dann Unlimited gekommen. Also ein Freund von mir wollte seine echt sehr schönen Beta-Karten verkaufen. Ich wollte sie eigentlich nicht haben, weil ich damit spielen wollte. Und ich meine, ich kann, also wenn ich mische, das läuft halt nur meistens irgendwie so ab halt. Und dann werden die Karten halt in der Mitte quasi weiß. Die gehen kaputt offensichtlich halt, weil ich halt recht
Ja.
aggressiv mische. Und ich dachte, ich wollte damit nur spielen. Das war jetzt keine Wertanlage für mich. Also habe ich dann diese Unlimited-Karten bekommen. Aber damals habe ich da auch nichts für bezahlt. Also es waren alle Powerkarten, Library und Mana Drains und ich glaube, ich habe 1000 Mark bezahlt oder so. Was halt normaler Preis war damals. Ich meine, so war das halt. Aber ich hätte halt, ich glaube, für 1500 hätte ich halt komplett Beta bekommen können. Was offensichtlich im Nachhinein ein ganz guter Deal gewesen wäre. Aber ich habe den ganzen
Ja.
Quatsch halt behalten und ich habe auch alle Doppelländer und keine Ahnung, ich habe mit Sicherheit wahrscheinlich 800, 8 Underground Seas und so ein Quatsch halt. Weil, also damals hat man ja, damals habe ich ja noch gespielt. Also Extended war ja noch ein Format, da hast du mit Doppelländern gespielt und so. Das
Ja.
waren halt normale Karten. Und nee, ich habe halt, also ich bin ja ein paar Mal irgendwie umgezogen, größere Entfernung. Und da habe ich dann halt immer den Großteil verkauft, aber halt, also die teuren Karten habe ich immer behalten, weil die wollte ich auch behalten. Und die habe ich ja noch alle, ja.
Und du hattest auch dementsprechend nie eine Phase, wo du gesagt hast, okay, du kehrst jetzt Magic den Rücken. Oder gab es eine Situation, wo du sagtest, okay, ich werde dieses Spiel nicht mehr spielen?
Also es gab mit Sicherheit ein paar Mal so Phasen. Oder ich meine, ich habe es auch vor Barcelona wahrscheinlich 3, 4 Monate recht wenig Magic gespielt. Also was mir halt Spaß macht, ist es, die Turniere zu spielen und die Vorbereitung auf die Turniere. Aber wenn ich jetzt halt nicht direkt so ein Turnier vor der Nase habe, dann spiele ich auch unbedingt nicht so viel Magic. Aber dafür habe ich auch immer genügend Geld gehabt. Auch ich meine, ich habe mein eigenes Studium halt recht locker von Magic bezahlen können und so. Und das war halt nie so der Fall, dass ich jetzt irgendwie was Größeres kaufen wollte, wo ich halt irgendwie hätte meine Karten verkaufen müssen oder so. Also die sind einfach alle da
Ja.
geblieben über die Zeit.
Aber hast du, ich glaube, so ein bisschen in die Richtung zielt die Frage vom Dani auch ab, aber hast du auch so casual-mäßig einfach das Spiel dann irgendwann mal wirklich ruhen lassen und hast, also weil du hast ja gerade gesagt, Turniere spiele ich sehr, sehr gerne, das Vorbereiten mache ich sehr, sehr gerne, aber hast du dann zwischendrin vielleicht auch mal wirklich Down-Phasen gehabt, wo du gesagt hast, nee, also wenn jetzt gerade die nächsten 6 Monate kein Turnier ansteht, dann lasst mich bitte mit Magic in Ruhe, da habe ich jetzt keine Lust auf Commander oder vielleicht mal Kitchen Table mäßig mal eine Runde Modern oder Standard. Wie muss man sich das vorstellen?
Also jetzt nicht aggressiv, dass ich keinen Bock habe, aber ich hätte jetzt auch nicht aktiv danach geguckt, dass ich jetzt unbedingt Magic spielen
Okay.
muss halt. Also dann würde ich eher andere Spiele spielen. Zum Beispiel, ich spiele halt recht viel dieses Hearthstone Battlegrounds, das ist einer von diesen Auto-Battlern, was ich im Endeffekt besser finde als Magic Limited momentan. Was eigentlich ein bisschen schade ist, aber
Okay.
so ist es nun mal. Naja, aber halt wenn zum Beispiel auf Malta, da sind halt auch ein paar Magic-Spiele, weil in der Firma, für die ich arbeite. Und da wird halt auch regelmäßig mal gecubed oder so. Und da spiele ich dann schon gerne mit. Also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie
Okay.
sage, bleib mir weg mit Magic oder so,
Also
aber.
da kriegt man dich schon hinterm Ofen vorgelockt, dass du sagst, ach klar,
Ja,
also
nee, nee, das
da
ist nicht
kommt,
das Problem.
okay, verstehe.
Aber hast du jemals überhaupt ein Commander-Match oder sowas gespielt?
Ich habe zum ersten Mal Commander letzte Woche mit einem Freund in Köln gespielt, den ich auch schon lange nicht mehr gesehen hatte und der hat mir das mal gezeigt. Aber also generell, ich bin einfach kein großer Fan von Multiplayer. Also gerade so. Also was wir früher mal, also in Hamburg gab es immer einmal im Jahr so ein, keine Ahnung, so ein 50-Spieler-Multiplayer, wo dann echt so, da hatten dann so Turnmarker sind um den Tisch gelaufen und so und du hattest eine Reichweite von 4 und keine Ahnung. Also sowas habe ich mal ab und zu gespielt, aber das interessiert mich halt nicht. Und auch 2 gegen 2, also 2 gegen 2 würde mich schon noch eher interessieren, aber halt dieses Commander, das ist mir dann einfach, also klar kann man es casual spielen, aber ich bin halt nicht so jemand, der casual spielt. Also was der mir auch gezeigt hat, das war hier CEDH oder wie immer das heißt.
Ja,
Also die Decks waren
CDH.
definitiv nicht casual. Also das waren alles Combo-Decks irgendwie. Offensichtlich 100 Karten Highlander, von daher bisschen stockend manchmal so, aber also meistens waren die Spiele Turn 4 oder Turn 5 vorbei. Da hat einer dann irgendwie was gemacht und das war es dann halt auch so.
Also du bist competitive durch und durch, kann man eigentlich sagen. Das ist eigentlich deine DNA, oder?
Im Endeffekt, ja.
Das finde ich, hört man schon recht klar raus, was ja kein Vorwurf ist. Das gibt's ja auch und das muss es ja geben. Also wäre ja schlimm, wenn es nur noch die Commander-Spieler gäbe. Deswegen ist es ja
sonst schwer da anzukommen, wo ich bin, denke ich. Also wenn du nicht wirklich den Dreifass so, dann spielst du einfach nicht genug und bereitest dich nicht genügend vor. Also das.
Ja, diesen Disziplinscharakter, dem kann ich schon was abgewinnen. Also das verstehe ich schon, dass man sagt, irgendwie, man braucht einen Fokus, weil sonst verliert man ja da irgendwo ein bisschen den Bezug. Also das, ja, dem kann ich zumindest auf jeden Fall gut folgen. Okay, das heißt.
Ich meine, zum Beispiel als Beispiel mal so professionelle Fußballspieler, da sieht man es ja auch regelmäßig. Also generell haben die erstmal eh alle den gewissen Drive, würde ich mal vermuten. Aber dann sieht man so zum Beispiel wie dieser brasilianische Ronaldo. Der hat irgendwie, also mit Sicherheit einer der talentiertesten Fußballspieler, die es je gab. Aber in Wirklichkeit hat er nur 3 oder 4 Jahre wirklich gut gespielt, weil danach hat er Geld gehabt und sich damit ein lustiges Leben gemacht.
Ja.
Während dann Cristiano Ronaldo nimmt das Geld und baut sich irgendwie so eine Kältechamber in seinem Keller ein, damit er irgendwie schneller regeneriert irgendwie. Das ist einfach mal ein ganz anderes Mindset so.
Ja, ich weiß, was du meinst. Dem stimme ich also absolut zu. Hast du noch irgendeine Frage an ich sag jetzt mal, die Ursprünge, Dani? Gibt es noch eine, die dich irgendwie interessiert?
Ich hätte nur eine Frage, wie ich mir die damaligen Pro-Touren vorstellen muss. Also ich kenne jetzt die Pro-Touren, die aktuellsten und die neuesten und noch ein bisschen, sag ich mal, so 2010er, 11er Pro-Touren-Style. So.
Da hat sich kaum was geändert.
Also, echt?
Ja, das ist, also generell hat sich so das, was sich geändert hat, war, wie sie die quasi platziert haben. Also ganz früher haben sie die nicht nach Set-Releases oder so gescheduled. Sie haben einfach irgendwie diese 4 Pro-Tours und eine Weltmeisterschaft pro Jahr gehabt. Und davon waren dann normalerweise 2 komplett limited, einfach jede Runde limited. Und 2 waren komplett constructed und nie Standard. Es war entweder Block-Constructed, Extended, das waren, ich glaube, immer eine Block-Constructed, eine Extended irgendwie. Und Block-Constructed war schon immer, also Block-Constructed wäre heute total dämlich mit den Informationen, die es mit Internet und was auch immer. Also damals ging es noch so ein bisschen, weil der Informationenfluss halt echt eingeschränkt war. Aber heutzutage so Block-Constructed, das wäre in 2 Wochen gelöst halt und dann war es das halt. Und dann die WM, dann genau, und dann Standard waren halt immer Regionals, Nationals und Weltmeisterschaft. Aber das gesamte Rest des Jahres wurde Standard halt quasi nicht für Turniere benutzt. Aber halt so die Turniere selber, die sind total ähnlich. Also ich meine, ungefähr, also jetzt hier Barcelona waren was 270 Spiele, die Pro-Tours damals waren zwischen 250 und 400 und naja, das war quasi genau dieselben Tische. Damals haben sie dann natürlich die Pairings irgendwie ausgedruckt und irgendwie angehängt so, aber also das ganze die ganze Prozedur und so, da hat sich echt nicht viel geändert über die Jahre. Alles sehr ähnlich.
Man würde meinen, dass sich da durchaus was tut in der Professionalisierung Orga, aber
naja,
scheinbar also, recht gleich.
Aber nee, also hat sich so anscheinend bewährt. Also die Coverage zum Beispiel ist unendlich viel besser geworden. Also das ist, ich meine, die ist wahrscheinlich noch immer, also wenn man das so mit League of Legends oder sowas vergleicht, aber die haben einfach mal ein anderes Budget. Aber also das ist deutlich besser geworden. Aber ja, die Turniere selber, nee, das ist noch immer, das ist recht ähnlich, muss man mal sagen.
Ist das jetzt, das ist aber eine wichtige Frage, ist das jetzt gut, ist es schlecht, ist es wertfrei, wie würdest du es einordnen?
Was jetzt?
Dass es noch so ist, wie es eigentlich immer schon war. Ich denke,
dass es gut so ist halt. Also wenn man wirklich diese Papierturniere haben kann. Ich meine, man kann natürlich argumentieren, dass man lieber auf Arena spielen möchte oder so. Also es wurden irgendwie, glaube ich, 3 Leute disqualified in Barcelona, was wahrscheinlich auch so ein bisschen zu erwarten ist in den ersten Paper-Events. Da muss wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen ausgesiebt werden irgendwie, würde ich mal vermuten. Aber dann hat irgendwie, ich glaube, Karl Sarab oder so hier diese aus Belarus oder so.
Ja,
oder so.
Naja, Kassarab, ja.
Genau, der hat irgendwie geschrieben, wir sollten einfach alles auf Arena machen. Hat natürlich in dem Sinne Vorteile, aber hat auch gigantische Nachteile, weil Arena crasht und manchmal kannst du halt nicht reconnecten, was halt ein riesiges Problem ist. Also ich war ja irgendwie 1,5 Jahre in dieser Magic Pro Liga drin und ich habe ein Spiel gewonnen, weil mein Gegner disconnected ist und ich habe einmal mit klarem Sieg auf dem Board bin ich disconnected und konnte nicht wieder reinkommen. Und ich meine, wir mussten die damals alle streamen und mein Stream lief offensichtlich weiter. Also das war einfach nur der Arena-Server. Mein Internet war total stabil. Und das hast du dann halt, dann hast du da wieder das Problem so. Und dann hast du noch ein anderes riesiges Problem mit Arena-Turnieren, dass Wizards immer Angst hat, dass die Karten auf Arena nicht funktionieren. Und deswegen machen die Arena-Turniere immer am Ende von so einem Lifecycle von so einem Set. Das heißt, also wir hatten mehrfach, haben wir Turniere gespielt in der letzten Woche, bevor nächste Woche ein neues Set rauskommt und die Pre-Release, also diese Karten-Reveal-Season, die war schon quasi fast vorbei. Und offensichtlich interessiert sich kein Schwein mehr für dieses Turnier, weil es ist einfach ein totes Format, das spielt einfach keiner mehr.
Der Hype ist woanders, ja.
Also ich denke nicht, das ist okay, das auf Papier zu machen, diese größeren Turniere. Und wenn man das auf Papier macht, dann braucht man auch nicht so viel zu ändern, weil das Spiel hat sich im Endeffekt ja auch nicht geändert. Also offensichtlich, die Schiedsrichter sind deutlich besser und die Strafen für irgendwas. Also es gab mal ein Turnier zum Beispiel, wo du, wenn du beim Mischen vom Gegner eine Karte geflippt hast, hast du einen Game Loss bekommen. Was dann zum Effekt hatte, dass jede Runde neue Sleeves drauf gemacht hat, weil sie gehofft haben, dass die Gegner dann irgendwie ausrutschen oder was auch immer halt und so ein Quatsch. Also sowas hat sich alles geändert, aber die Prozedur von den Turnieren selber hat sich kaum geändert und ich glaube auch nicht, dass man da viel ändern muss, weil das funktioniert ja ganz gut so eigentlich.
Okay.
Das einzige Argument ist halt Papier gegen Online, denke ich mal, aber ich bin da eher auf der Papierseite, aber gibt's Argumente für beides.
Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht, dass ja viele mit Arena, also auch die jetzt quasi die junge Generation der Pro-Spieler, wie es man nennt, groß geworden sind, tatsächlich damit dann Issues haben, was vielleicht im Papier, dass viele Dinge nicht automatisiert passieren und dadurch Fehler passieren.
Also auch wir halt. Ich meine, auch mein Team, das sind alles Leute, die spielen seit 10 bis 20 Jahren auf der Pro-Tour, aber ich meine, da spielt ja keiner von Paper-Events. Also die sind ja auch alle etwas älter und haben Jobs und was auch immer. Und ich meine, das ist echt einfach mal eine Umstellung wieder. Das ganze Testen ist online und dann auf einmal musst du halt wieder irgendwie selber mischen und du kannst Trigger vergessen und was auch immer halt. Also das ist jetzt nicht nur für die jüngere Generation ein Problem. Also das ist eher global. Naja, was halt die Leute, die aus diesem Arena-Zeitalter kommen, viele von denen spielen halt kaum Limited so. Und Pro Tour sind noch immer ein Draft pro Tag. Und keine Ahnung, also da haben mit Sicherheit, also ein, zwei von meinen Gegnern haben auch so gesagt, also gedraftet habe ich halt nicht so wirklich viel. Auch habe mich über Arena qualifiziert und so und spiele halt Constructed.
Okay.
Aber das ist doch fair. Ist eine Frage der Vorbereitung irgendwo. Dann lass uns so ein bisschen quasi in der Story zurückspringen. Und du warst gerade an dem Punkt, wo du erzählen wolltest, von Tokio. Würdest du sagen, dass damals der Gewinn der World dann auch so, der World so dein Höhepunkt deiner Karriere war? Oder was würdest du sagen, was war der Peak, wo du, oder war das nach der 6. gewonnen Pro Tour? Oder?
Der Peak war mit Sicherheit so 2003, 2004 oder so. Dann war ich irgendwie 4-mal von den letzten 5 Jahren Spieler des Jahres, was quasi so, naja, so eine Punktewertung war wie Bundesliga oder was auch immer. Was hat die gesamte Saison und wer am meisten Punkte hat, der ist halt Spieler des Jahres. Und an einer Stelle hatten sie irgendwie die Amerikaner mögen ja Fantasy Sports. In Deutschland nicht so, aber in Amiland ist das recht groß. Da hatten sie dann auch Fantasy Pro Tours und du konntest dir dann halt dein Team draften und das dann irgendwie an WotC E-Mail und dann gab es irgendwelche Preise oder so. Und dann hast du halt irgendwie einen Pool von 100 Punkten gehabt. Und konntest dir dafür dann irgendwie 5 Spieler aussuchen. Und insgesamt durftest du die 100 Punkte nicht überschreiten. Und an irgendeiner Stelle hatte ich irgendwie, glaube ich, 140 Punkte oder so alleine oder sowas. Und da mussten sie ja halt die Regeln dafür ändern irgendwie. Das war mit Sicherheit, die Peaks waren einfach dann immer wieder zu gewinnen. So. Weil es halt einfach, es wurde so unwahrscheinlich. Also an einer Stelle hatte ich Pro Tour gewonnen, dann Worlds, da habe ich nicht so gut abgeschnitten. Dann vor der nächsten Pro Tour meinte ein Amerikaner auch, Ding. Kannte ich halt auch relativ gut so vom Magic-Spielen. Okay, wenn Kai die nächste Proto gewinnt, dann esse ich meinen Hut. Und dann habe ich original die Proto wieder gewonnen. Und auf der nächsten Proto hat er eine Flasche Ketchup mitgebracht und einen Großteil von seiner Baseball-Cappy gegessen.
Das hat er wirklich gemacht?
Ja, einer der Highlights.
Okay. okay. Manche Sachen rechnet man, mit manchen halt auch nicht. Ja.
Nee, also, ich meine, generell war das ja auch okay. Der Typ wusste ja, also, dass jemand, der 2 der vorherigen Protos gewonnen hat, die nächste Proto gewinnt, ist ja offensichtlich komplett unrealistisch. Also,
an dem Punkt würde ich jetzt ganz gerne auch nochmal einsteigen, weil den finde ich natürlich, also aufgrund deiner Vita einfach so verrückt. Also, ich finde da keine anderen Worte dafür, weil du sagst es ja selber. Und du kannst es ja eigentlich, und das ist ja das Spannende dran, du kannst es ja selber eigentlich einordnen. Also man hört dir ja ganz klar an, dass du selber weißt, dass es dafür eigentlich, und das weißt du natürlich bestimmt auch ein bisschen jobbedingt, Risiko oder Chancen berechnen oder Wahrscheinlichkeiten berechnen, die ist eigentlich quasi bei null.
Ich meine, also die besten Magic-Spieler haben jetzt ja so Overall Winrate von so 65% oder so halt. Das ist so der Lifetime Winrate. Das ist so, also ich bin irgendwie in der Gegend, ich glaube PV ist irgendwie bei 67% oder sowas halt. Also irgendwie, vielleicht ist Nathan gerade bei irgendwie 70, 75 im letzten Jahr oder sowas, keine Ahnung. Aber halt generell, wenn du über eine große Sample Size guckst, dann sind die besten Spieler so zwischen um 65%. Also über 70 ist eigentlich keiner auf einer großen Sample Size. Und ich habe meine ersten. Und zusätzlich kommt noch dabei, dass das halt die ersten Runden von Turnieren beinhaltet. Und normalerweise, man merkt es schon recht deutlich, in den späteren Runden wird es halt einfach deutlich schwerer. So. Also dann, die Gegner werden einfach deutlich besser, so ist es halt nun mal. Naja, und ich habe meine ersten 12 Top-8-Matches gewonnen. Und selbst wenn wir sagen, dass ich immer sehr gute Decks hatte, wobei die auch teilweise limited waren natürlich, aber und wir waren besser vorbereitet als unsere Gegner, mehr als 75-80%, das ist ja schon, das ist ja totaler Schwachsinn halt. Mehr als 80% ist quasi unmöglich. Und 80% 12-mal in Folge zu gewinnen, das ist einfach nicht realistisch offensichtlich. Also ich meine.
Aber gab's da nicht Leute, die in der Zeit gesagt haben, Mensch, dieser Budde, der gewinnt so häufig, geht das alles mit rechten Dingen zu?
Mit Sicherheit. Also würde ich jetzt auch selber von mir sagen. Also das ist im 1%-Bereich, irgendwie 12 von diesen Spielen in Folge zu gewinnen. So. Also da wird mit Sicherheit Leute gegeben haben, die gedacht haben, dass ich gefuscht habe, aber das ist einfach mal so geschehen.
Also. Okay. Und kam irgendwann dir der Moment so, hey, ich baue mir gerade hier eine Legacy auf? Also ich werde gerade hier wahrscheinlich, ich sag's mal, in die Annalen des Competitive Magics eingehen, weil dir das in irgendeiner Form bewusst oder hast du gedacht, ja, läuft weiter, irgendwie ist krass, also, aber.
Das war mir mit Sicherheit klar, nach irgendwie ein paar Turniergewinnen so, aber dann die Frage ist natürlich, wie groß wird Magic auf Dauer sein? Ich meine, damals war das ein recht junges Spiel und dass das jetzt noch 20 Jahre weiterläuft und anscheinend sieht es ja so aus, als würde das erstmal Infinite weiterlaufen. Das konnte man natürlich nicht sagen. Also. Aber ich meine, zum Beispiel, irgendwann hatte ich auch mal ein Guinness-Buch der Rekorde-Eintrag für am meisten Geld gewonnen in Trading Card Games. So, an der Stelle muss dir irgendwie klar werden, dass man gerade irgendwie, also wo irgendein Spaßvogel hat meinen deutschen Wikipedia-Eintrag irgendwann mal gelöscht mit Begrund irgendwie, spielt nicht mehr oder sowas. Das fand ich schon recht komisch, aber der englische Eintrag hat es ja zum Glück geschafft. Aber ich meine, sobald du so einen Wikipedia-Eintrag hast und sowas, dann muss dir ja schon klar werden, okay, also irgendwie, du machst irgendwas, was die Leute wohl noch für ein paar Jahre dran denken werden.
Und der ist halt auch nicht, also ich meine, wie du schon sagst, ein Wikipedia-Eintrag, der kann 3 Zeilen haben. Oder so wie deiner, der hat halt dann durchaus echt ein paar Zeilen mehr. Also da kann man sich schon durchaus durchlesen und wirklich viele spannende Fakten rausziehen. Und das ist ja schon, also ich finde es beeindruckend, sage ich ganz offen. Ich sehe auch, wie du so ein bisschen damit umgehst. Nichtsdestotrotz, an welchem Punkt realisiert man das und was macht das mit einem? Also kannst du das beschreiben? Gibt es da irgendwie Worte deinerseits dafür?
Das kann man wahrscheinlich schwer beschreiben, ich meine. Also wahrscheinlich realisiert man das auch eher, wenn man dann nachher irgendwann aufgehört hat, denke ich mal. Dann guckt man so zurück, denkt sich, puh, okay, also als ich dann irgendwie so 2005, 2006 bin ich halt nicht mehr zu Turnieren geflogen, guck so zurück, denkt mir so, okay, also wahrscheinlich wird einfach keiner je so viele Turniere gewinnen.
Okay.
Weil man merkt halt schon damals, dass halt so der durchschnittliche Spieler wurde einfach viel besser. Und ich meine, dass einfach jemand nochmal so einen Run hinlenkt. Also ich meine, Nathan hat jetzt einen guten Run, aber ich meine,
muss halt auch noch
weiter von entfernt, über irgendwie 7 Proto-Wins zu reden.
Ja. Also,
ich meine, jetzt er hat eins von seinen Turnieren, die er gewonnen hat, ist auch einfach mal so ein Small Field Worlds, also ein 24-Mann-Worlds-Turnier, was offensichtlich super hart und super impressive ist, das zu gewinnen. Aber es muss einfach einer von den 24 Leuten gewinnen, die nur da sind, weil sie vorher gut auf Protos abgeschnitten haben. Und also von diesen Leuten, da müssen ja irgendwie 5 oder 6 Proto-Sieger dabei sein oder sowas.
Ja.
Und davon muss auch einer die WM wieder gewinnen. So. Also ich meine, das würde ich jetzt nicht so als Run bezeichnen oder so, aber also ich meine, der gute Nathan muss noch ein bisschen was leisten, würde ich mal sagen. Aber ich meine, er ist auf einem guten Weg. Also es ist offensichtlich auch super beeindruckend, was der gerade macht, weil also damals war es mit Sicherheit einfach deutlich leichter. Also wir waren damals schlechter, aber der durchschnittliche Gegner war einfach deutlich schlechter.
Das ist eine Sache, die mir jetzt also jetzt im gesamten Gespräch wirklich permanent positiv auffällt. Ich finde es einfach ehrenwert, sage ich genauso, wie ich es meine, dass du das auf eine gewisse Art und Weise einfach auch einordnest. Also jetzt könntest du natürlich bestimmt auch berechtigterweise ein Stück weit, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, arrogant und abgehoben sein und sagen, ah, ich bin der Größte und so. Zu Recht, du hast eine Vita, da träumen andere ein Leben lang davon. aber du kannst für dich auch ganz klar sagen, Leute, mal Ball flach halten. Ich kann schon auch einschätzen, dass das einfach auch damals ein anderes Umfeld war. Und das finde ich spannend. Das finde ich höchst beeindruckend, weil das zeigt ja, wie bodenständig du damit umgehst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das können manche andere Menschen halt leider nicht. Also, keine Ahnung. Vielleicht sagt heute ein Franz Beckenbauer, ich kann schon einordnen, dass ich es damals vielleicht auch leichter hatte, weil die Menschen im Fußball damals halt nicht so, wie soll ich sagen, so athletisch waren und so viel Ausdauer hatten oder so viel Kraft oder nicht so hoch gesprungen sind oder so fest schießen konnten. Das gehört für mich auch alles dazu. Natürlich ist er immer noch ein Idol. Das ist ja auch wichtig und das soll auch immer noch in Ehren gehalten werden. Aber genauso wichtig finde ich es, wenn die Person das für sich auch irgendwo ein bisschen einordnen kann. Und das finde ich wirklich stark, gefällt mir persönlich gut und finde ich, kann man auch mal aussprechen, weil ist nicht selbstverständlich. Also man hat leider auch andere Menschen erlebt, die das dann quasi anfechten und sagen, doch, ich bin trotzdem der Beste und ist egal, wie die heute alle sind, ich habe das da alles gerissen. Und ich gebe dir recht, man muss natürlich jetzt mal gucken, wird es das jemals nochmal geben? Das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage, weil das ist natürlich, wie du schon sagst, die Qualität ist massiv gestiegen. Die Leute haben viel mehr Zugang dazu, sie können sich viel besser messen, sie können viel mehr trainieren, sie können viel besser durch die ganze, auch durch das Zutun von Internet, von Kalkulation natürlich noch das viel mehr auf die Spitze treiben. Da gibt es ja auch nochmal ganz, ganz viele andere Ebenen, die du damals gar nicht zur Verfügung hattest und deswegen eigentlich nahezu noch unwahrscheinlicher wie eigentlich bei dir damals schon, wenn man es mal so betrachtet, würde ich jetzt mal vermuten.
Also ich würde davon ausgehen, dass niemand so viele Turniere gewinnen wird. Also es kommt mir einfach eher unwahrscheinlich vor. Aber es ist einfach, der Vergleich hinkt einfach immer, weil es einfach so anders ist. Also wenn jetzt zum Beispiel Wizards nochmal das Turnierformat verändert und irgendwie die Proto selber auf 50 Leute runtercuttet, ja, offensichtlich würde es dann deutlich wahrscheinlicher werden, dass irgendjemand davon mehrere gewinnt. Weil wenn Nathan zum Beispiel einfach für die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 4 von diesen Events spielt, wo nur 50 Leute dabei sind, klar, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach davon ein paar gewinnt, recht hoch. Also das ist echt einfach schwer zu vergleichen, weil das einfach so anders ist als heutzutage. Also
verstehe.
Keine Ahnung. Genauso wie ich Fußballvergleiche. Wer ist der beste Fußballspieler? Ich meine, Pelé war mit Sicherheit zu seiner Zeit der beste Fußballspieler, aber der würde heutzutage
keinen Stich machen.
Zweite Bundesliga spielen vielleicht, ja, oder so, keine Ahnung. Also wenn man den jetzt einfach mit der Zeitmaschine einfach so, eventuell, wenn er heute geboren würde, mit dem Talent, vielleicht wäre er dann noch besser als Messi. Aber man kann ja Videos von ihm sehen und das ist einfach nicht beeindruckend heutzutage, was der damals, also das ist einfach zu langsam im Endeffekt alles.
Kann ich dir folgen, ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Bei Magic auch so, es ist halt echt einfach super schwer zu vergleichen, von daher finde ich das immer so ein bisschen komisch, also aber ich denke, damals war ich der Beste. Heutzutage bin ich mit Sicherheit nicht der Beste, das weiß ich. Ich hatte jetzt vor Barcelona, hatte ich gedacht, dass ich so im oberen Mittelfeld von dem Turnier bin oder so mit der Vorbereitung, die ich hatte. So, das hatte ich zumindest gehofft, keine Ahnung.
Ich denke, Daniel setzt beim gleichen Aber an wie ich, deswegen Daniel, mach du mal das Aber.
Genau, jetzt ist es ja so, dass du, mich würde auf jeden Fall noch interessieren, du hast ja dann quasi ein bisschen Abstand genommen vom Competitive Play und wie schwer es dir gefallen ist, aber eigentlich wollte ich jetzt gerade einsetzen, das hast du gerade ausgeführt, es ist viel, viel schwerer, die Leute sind besser vorbereitet und jetzt bist du wieder Top 8 Pro Tour Barcelona geworden.
Ja.
Was jetzt aus dem Gespräch vielleicht so rüberkommt, jetzt spielt er halt mal mit wieder und dann zeigte mir erstmal der jungen Generation, dass wer hier eigentlich gerade was zu sagen hat, so, und dann läuft das Ding. Aber ich weiß ja von dir, dass da durchaus auch Vorbereitung und Arbeit reingeflossen ist. Und
ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie das erste Turnier, was ich seit irgendwie 10 Jahren spiele, direkt gemacht habe oder so. Also ich habe ja, also klar habe ich aufgehört, professionell zu spielen, aber ich habe halt den Großteil der Zeit immer so ein Turnier im Jahr gespielt. Also ab und zu war ich dann schon extremer Tourist und habe mich gar nicht vorbereitet, aber meistens habe ich mich schon darauf vorbereitet und da habe ich dann auch über Jahre lang keine Top 8 gemacht. So. Also dann bin ich halt recht zufällig in diese Magic Pro Liga reingerutscht, weil ich auf einem Turnier halt auch ein gutes Resultat hatte und das damals war das Einladungssystem recht fragwürdig, würde ich mal sagen. Und mit einem guten Result war man dann auf einmal drin. Und ich meine, da konnte ich ja mitspielen. Offensichtlich war ich da, also die anderen Leute, die haben einfach deutlich mehr Magic gespielt, aber ich habe auch ein gutes Team. Ich teste ja immer hier mit Reed Duke und was auch immer, Yui damals, bevor er für Wizards gearbeitet hat. Naja, und das hilft natürlich offensichtlich. Und naja, aber da habe ich dann auch nicht immer, also ich habe in der MPL habe ich halt quasi meine Liga gehalten und bin dann auch im letzten Jahr, habe ich dann im Aufstiegsturnier auch gut abgeschnitten und war dann auch, also vorher war ich in dieser Rivals League, das war die zweite Liga quasi, und da bin ich dann aufgestiegen in diese MPL, also da konnte ich dann ja schon noch mitspielen oder so, aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie seit 10 Jahren nicht mehr gespielt habe und dann zack, ein Turnier und locker Top 8 oder so, also so, nee.
Ich würde es aber unter einem anderen Gesichtspunkt aufgreifen, weil da sind wir ja wieder bei dem Thema, was du gerade ja selber gesagt hast. Also ich finde es ja dann trotzdem wiederum beachtlich, dass du quasi in der modernen Zeit trotzdem, also weil du dich ja vorher schon auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, underrated hast auf eine gewisse Art, also nicht missverstehen, aber dann finde ich es ja trotzdem eigentlich umso beachtlicher, dass du 20 Jahre später wieder in den Top 8 auftauchst. Das finde ich spektakulär, sage ich dir, wie ich es meine, weil du musst dich ja auf eine komplett neue Zeit einstellen, auf ein komplett neues Umfeld, auf viel stärkere Gegner und dir gelingt es immer noch, was ja zeigt, dass du natürlich immer noch richtig was drauf hast, immer noch in die Top 8 zu kommen und das ist ja nicht ohne. Also das ist ja nicht nur ein reiner Glücksschuss.
Nö, also was ich schon immer gut konnte war, also erstmal, ich habe ja schon recht viel getestet für Barcelona, so ist es ja nicht, also nicht unendlich viel, aber schon genug und ich war schon immer recht gut darin, dann, wenn man sagt, okay, wenn wir jetzt gegen Ende von unserem Testprozess ankommen, haben wir irgendwie so ein paar Decks und ich war immer relativ gut darin, ein Deck auszuwählen. Also ich glaube, so in den letzten 15 Jahren oder was auch immer, seitdem ich hier mit diesen Channel Fireball-Leuten teste, also LSV, Reed und was auch immer, da habe ich eventuell mal für ein Turnier nicht unser bestes Deck gespielt. Also generell habe ich immer ein recht gutes Händchen dafür, abzuschätzen, was wie gut ist und was die anderen Leute spielen werden. Und das war diesmal mit Sicherheit auch schon wieder korrekt. Also ein Großteil von unseren Leuten haben dieses schwarz-grüne Jagdmaus-Deck gespielt und das war einfach keine gute Wahl. Die haben auch unter 50% gewonnen. Und die drei Leute, Arne Huschenbeck und Edgar Matgahales, seinen zweiten Namen ist etwas zu kompliziert für mich, aber wir haben dieses Temur-Rhino-Deck gespielt und wir haben alle drei super abgeschnitten damit. Also das hilft natürlich auch schon immer. Und dann Limited spiele ich selber nicht mehr so viel. Aber wir machen dann immer so ein Limited-Meeting, wo halt über alle Karten geredet wird und alle Karten werden so eingeordnet. Und gerade Louis Scott Vargas ist unendlich gut, was das angeht. Der spielt halt recht viel Magic und Limited ist einfach endlos stark. Und dann braucht man auch selber gar nicht mehr so viel zu testen, wenn einem das Format dann quasi so erklärt wird. Und sowas hilft halt gigantisch.
Verstehe ja, ich. Das hat LSV hat in einer, ich glaube, vorletzten Limited Resources Podcast-Folge davon gesprochen, wie er das Barcelona Limited Meeting aufgebaut hat und was so die Grundregeln waren. Ich meine, gut, Lord of the Rings Limited ist am Ende des Tages eh irgendwie immer auf Fraktos gefühlt rausgelaufen, aber ja. Aber trotzdem war es super interessant und es gibt, glaube ich, noch 5000 Ansätze. Ich weiß, Martin hat bestimmt noch die eine oder andere Frage zu dem Thema. Ansonsten würde ich gerne auch bei dem Punkt übergehen, dass unseren Zuhörern mal zu erklären, was bedeutet das eigentlich, diese Vorbereitung? Wie läuft so ein Testing ab? Was passiert in so einem Testinghaus und solche Geschichten? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Themengebiet. Es sei denn, Martin hat noch davor noch ein, zwei Punkte.
Also, ja, ich würde zumindest, also ich glaube, ich fände es chronologisch noch super und dann können wir gerne rüberspringen. Wir haben jetzt gerade ganz viel über deinen Werdegang gesprochen und du hast es ja schon mal kurz angedeutet. Dann gab's, ich weiß nicht, und das glaube ich, wäre vielleicht noch kurz spannend aufzulösen, ob es einen kleinen Cut gab, also war der gewollt? Also du hast ja dann noch irgendwann anscheinend so ein bisschen auch die Bremse reingehauen und hast gesagt, okay, Competitive ist jetzt für mich gerade nicht mehr so der Fokus. Also wenn dem stimmt, vielleicht kurz erklärt, warum. Und dass du dann aber trotzdem in der Zwischenzeit nicht ganz loslassen konntest. Also wenn wir dieses Vakuum vielleicht noch kurz mal aufbrechen könnten, weil, also ich habe hier zum Beispiel von mir die Liste mit deinen ganzen Results, da ist ja dann bis 2005 eine richtig, richtig lange Liste, also alles mit davor, dann kommt so ein Loch bis 2010, da gibt es dann nochmal so 2010, 2011 einen Erfolg und dann ist nochmal ein richtig langes Loch. Aber heißt es, da ist nichts passiert? Wenn ja, vielleicht warum? Also vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz eventuell nur ganz kurz anreißen.
Also so 2004, 2005 haben quasi alle Leute in meinem Umfeld aufgehört, Proto zu spielen.
Okay.
Also Marco Dick, Christian Lewis, Dominik Hotto, Patrick Bello, das waren so die Leute, die ich in Hamburg hatte. Und die hatten alle auch, also die hatten zwar Resultate, aber offensichtlich haben sie ja nicht die Resultate gehabt, die ich gehabt habe. Und irgendwann hatten sie dann auch keinen Bock mehr und haben andere Sachen gemacht, irgendwie ein bisschen Poker gespielt teilweise, Studium beendet und Jobs angefangen und was auch immer. Mhm. Und die hatten alle halt keinen Bock mehr, haben alle aufgehört. Naja, und das hat es dann für mich dann auch irgendwann einfach gekillt. Also
okay.
Da war der Spaß dann so ein bisschen weg. Dann, ich habe es noch irgendwie 2, 3 Events probiert, dann lokal mit anderen Leuten zu testen oder halt mit internationalen Leuten zu testen, aber irgendwie war es halt nicht dasselbe und da hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Und wenn ich dann nicht mehr so das Gefühl hatte, dass ich wirklich richtig gut bin und noch was gewinnen kann, dann bin ich auch wieder zu ehrgeizig, dann verliere ich halt die Laune dran.
Mhm, okay.
Und dann habe ich auch wirklich dann einen relativ harten Cut gemacht und aufgehört zu spielen. Weil das Problem ist auch damals, ich meine, man muss sich ja auch für den ganzen Quatsch qualifizieren. Während ich halt professionell gespielt habe, klar habe ich mich immer wieder requalifiziert, aber in die Hall of Fame bin ich, weiß ich, so 2009, also du musstest irgendwie so 6 Jahre spielen oder so, bevor du in die Hall of Fame reingewählt werden konntest. Irgendwie sowas war das. 5 Jahre vielleicht, keine Ahnung. Aber bis ich in der Hall of Fame war, hatte ich auch keine Invites mehr. Da hätte ich dann halt wieder, da hätte ich mich wieder auf Qualifier vorbereiten müssen und mich dann irgendwie langsam hochgrinden. Und da hatte ich definitiv dann keinen Bock mehr drauf. Dann irgendwann bin ich in die Hall of Fame gekommen und damals hat man dann Invites für jedes Turnier gehabt. Und dann habe ich wieder angefangen, so 1 bis 2 Turniere pro Jahr zu spielen. Dann 2010 habe ich dann einmal Top 8 gemacht, weil wir halt Gabriel Nassif und ich hatten ein unendlich gutes Deck gebaut. Das war damals, ich weiß gar nicht, das war irgendwie das, also das nicht mehr Extended, aber das war irgendwie ein größeres Format als Standard. Irgendwie das neue Extended oder
Extended, kleineres. Also bei Wiki steht Extended in Booster Draft.
Genau, also ich glaube, das nannte man Extended, aber vielleicht war es auch damals Extended, das neue Extended. Auf jeden Fall, der hat ein super Deck gebaut, damit habe ich halt auch irgendwie 9-0 im Swiss gespielt oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und das hat auch am Ende dann Paul Rietzler das Turnier gewonnen mit demselben Deck, der hat auch mit uns getestet. Naja, da hatte ich halt nochmal ein gutes Resultat und von da ab habe ich dann quasi jedes Jahr so maximal 2, aber ich glaube mehr so ein Event gespielt. Immer halt so das nächste Turnier, was ich irgendwie erreichen konnte, je nachdem, wo ich damals gerade gewohnt habe. So. Und die habe ich dann halt schon relativ ernst genommen. Also da war ich dann auch immer in dieser Testgruppe mit Yui und Hörtenwald, Reed Duke und wer auch immer, Paul Rietzel, Sam Black, was es damals immer so gab in dem Team. Und da war ich halt auch immer dann die volle Zeit in dem Testhaus und habe dafür auch vorbereitet. Also so ist nicht. Und da waren die Resultate einfach nicht da. Da habe ich dann irgendwie mal so Top 30 gemacht oder so, aber mehr gab dann auch nicht.
Okay, habe ich gerade eine Sache richtig rausgehört? Weil da ist gerade bei mir so ein Trigger angegangen. Habe ich gerade rausgehört, dass in dem Moment, wo man in die Hall of Fame aufgenommen wird, man automatisch Invites bekommt? War das gerade die Aussage?
Das war, so hat die Hall of Fame damals funktioniert. Die okay. Ansage war, dass man für jedes Turnier eingeladen wird, also für jede Proto eingeladen wird. Das Problem ist, dass sie seitdem offensichtlich den Proto-Modus deutlich verändert haben. Das Problem ist, mittlerweile gibt es einfach zu viele Magic-Spieler.
Ja, klar.
Du kannst einfach nicht mehr diesen Schritt von PTQ direkt zu Proto gehen. Du musst halt diesen Schritt über dem Turnier in der Mitte mit diesen Regional-Turnieren machen. Ansonsten hast du einfach irgendwie 1000 Spieler pro Tours und das wollen sie einfach nicht und das verstehe ich auch, warum sie das nicht wollen. Und wenn du jetzt bei diesen kleineren Protos angekommen bist, wo du auch schon mit dem letzten Platz Geld machst, da wollen sie dann nicht mehr den Hall of Famer einen Invite zu jedem Turnier geben. Das Problem war auch, dass sie am Anfang der Hall of Fame so ein bisschen Druck gespürt hatten anscheinend, dass sie da viele Leute reinbekommen wollen, weil sie waren natürlich noch leer. Dann haben sie irgendwie 4 oder 5 People inducted jede Saison und das war auch einfach mal zu viel. Ich meine, okay. Ich will jetzt keine Namen nennen oder so, aber da sind mit Sicherheit ein paar Leute drin, die sollten da nicht drin sein und stattdessen sind da einfach andere Leute, die jetzt nicht drin sind, weil die so lange, die gibt's ja einfach quasi nicht mehr so. Also wird, ich schätze mal, dass sie irgendwann wiederkommt, aber momentan werden ja keine Leute mehr inducted. Aber jetzt in den letzten paar Jahren haben sich halt schon Leute, die einfach deutlich bessere Results haben overall, als ein paar Leute, die damals reingekommen sind.
Mhm, verstehe.
Naja, und dann wollten sie halt nicht mehr, dann haben sie ja halt quasi das Versprechen von damals abgesagt und jetzt kriegt man einen Invite pro Jahr. Was ich auch, keine Ahnung, klingt für mich mehr als fair. Also
ich wollte gerade sagen, also das ist ja schon irgendwo luxuriös. Heißt, ist das dann auch mit irgendwelchen Kosten verbunden, die da gedeckt sind? Also wirst du dann, also das musst du dann selber übernehmen. Also du wirst nur invited. Okay.
Du wirst nur invited. Aber klar, also gerade wenn man noch professionell spielen will, ist das halt ein gigantischer Vorteil, weil also sich für diese Turniere zu qualifizieren, ist ja einfach nicht so leicht. Also
klar. Da
sind ja so ein paar Leute, die waren auch für Barcelona einfach nicht qualifiziert, die es gerne hatten. Und wenn du dann Hall of Famer bist und du kannst dir 1 von den 3 Turnieren im Jahr aussuchen, dass du einfach, wo du einen Invite für umsonst kriegst, ist es offensichtlich ein gigantischer Vorteil. Also,
absolut. Okay, und dann noch, und dann können wir, glaube ich, sogar einen guten Bogen spannen. Also ich glaube, da habe ich jetzt gar nicht schlecht hingearbeitet. Dann heißt es jetzt, also wenn man sich jetzt so die letzten, ich sage jetzt mal vielleicht 10 Jahre anschaut, da, wo du gesagt hast, ich bin schon noch immer wieder mal aktiv, aber halt wirklich eher punktuell, also eher so einmal im Jahr, wenn du halt so ein Invite bekommst, dann hast du aber in dem Zeitfenster schon wieder so, ich sag jetzt mal, deinen alten Style aktiv. Also wo du schon sagst, ich habe mein Ehrgeiz, ich habe meine Disziplin, ich habe mein Testing, ich habe aber auch ein Umfeld, was immer anscheinend da ist. Also auch die Frage finde ich spannend und da grätsche ich, glaube ich, perfekt in die Frage von Dani mit rein. Also heißt es, da gibt's eigentlich ein historisches Umfeld, in dem du immer noch einfach da bist, was dich wie so eine alte Freundschaftsgruppe einfach per se permanent austauscht, oder passiert das auch auf anderen Ebenen schon die ganze Zeit drumherum? Oder wird es nur aktiv, wenn es zu diesen Events kommt? Wie muss ich mir das vorstellen oder wir uns vorstellen?
Naja, also ich meine, also erstmal, wenn ich ein Turnier spiele, habe ich mich immer darauf vorbereitet. Also da habe ich, also das habe ich irgendwie, keine Ahnung, 2008 vielleicht nochmal gemacht oder so. Da bin ich irgendwie zu einer WM geflogen, ohne irgendwie irgendwelche Vorbereitungen zu haben oder so. Aber also generell habe ich mich immer vorbereitet und das ist quasi immer dasselbe Team. Das ist, also früher wurden wir irgendwie von Star City Games gesponsert, da hießen wir irgendwie Pantheon und jetzt ist es wohl Channel Fireball, aber also wirklich einen Sponsor haben wir auch nicht mehr, die einzelnen Spieler haben halt Sponsoren, aber der Chor war halt schon immer irgendwie Reed Duke, William Jensen, Owen Turtenwald und dann zwischendurch hat sich das immer so ein bisschen gewechselt, also Paul Rietzel, Matt Sperling waren oft dabei, Sam Black war eine Zeit lang dabei. Und dann halt, also Gabriel Nassif ist auch immer dabei. Und dann halt, also je nachdem, wer auch qualifiziert ist und wer zu den Turnieren hin will. Also John Finkel war oft dabei, aber der spielt auch mittlerweile gar nicht mehr. Aber der hat auch noch viele Turniere mitgespielt zwischendurch. Ja, und bei dem Team, also da war ich halt immer willkommen und da habe ich dann auch immer mitgespielt, wenn ich mal qualifiziert war.
Und was passiert da? Also das ist genau die Frage vom Dani. Also was ist wirklich, versucht das mal so ein bisschen also, aufzubrechen.
Das hat sich diese Testteams, also ganz früher war es halt mehr so, dass du halt dein Team hattest und damit wolltest du halt gegen die anderen Pros gewinnen. Weil wir immer das Gefühl hatten, dass unser Vorteil gegen Leute, die PTQs gewinnen, also die wirklich nur mal einmal Proto spielen oder so, ist halt recht hoch und es geht darum, die anderen Pros zu schlagen. Und das hat sich dann irgendwann geändert, so ab 2006, 2007 oder so mit Magic Online und die Leute wurden alle besser. Und dann ging es halt mehr darum, dass die Pro-Teams immer größer wurden und sie wollten halt immer den größtmöglichen Vorteil gegen den durchschnittlichen Proto-Spieler erreichen. Und dann hat Wizards irgendwann das Format so geändert, dass die Protos fast alle Standard waren und sie haben immer so zwei oder drei, also es gab ein Set-Release, und dann zwei oder drei Wochen später war die Pro Tour. Und dann hattest du offensichtlich einen gigantischen Vorteil, wenn du innerhalb von diesen zwei, drei Wochen wirklich nur Magic gespielt hast. Also da gab es noch keine Arena, offensichtlich Magic Online, aber die guten Spieler haben dann noch ein bisschen zurückgehalten. Und also heutzutage würde das ja alles direkt geleakt werden, schätze ich mal. Aber damals haben es die Leute dann irgendwie noch ein bisschen ernster genommen. Naja, und dann haben wir irgendwie halt für zwei Wochen irgendwie ein Ferienhaus irgendwo gemietet und dann wirklich den ganzen Tag Magic gespielt halt.
Also da sind wirklich und 6, 7, 8, 9 Pro-Spieler aus der ganzen Welt, weil die sind ja verteilt
in der ganzen Welt. Ja, mehr, so 10 bis 12 meistens.
Alle einfach irgendwo in den Flieger gestiegen, haben sich, keine Ahnung, in Griechenland getroffen?
Nee, also schon immer an Chicago. Der, quasi in der Stadt, wo die Pro-Tour war.
Ach so, also direkt,
weil das
direkt
am einfachsten ist.
Halt. Okay, und dann hat man da einfach 2, 3 Wochen Vollgas gegeben und hat sich weggeschlossen. Und wie muss ich mir das dann da vorstellen? Also da kommen dann die Leute an und gibt's dann da, also wirklich, ich überspitze es jetzt, gibt's dann wirklich schon so ein bisschen businesslike, wirklich so Slots, wo man sagt, hey, wir nehmen uns jetzt mal den Montagvormittag, da diskutieren wir jetzt einfach mal einzeln die Karten, da macht man den Beamer an, da schmeißt man die Karte an die Wand, dann wird über die eine Karte 20 Minuten geredet und dann sagt man, warum die für die Decks gar keinen Sinn, also kannst du das mal kurz beschreiben?
Also ganz so jetzt nicht unbedingt, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also vor allem mittlerweile, die Leute haben ja auch Jobs und viele Leute arbeiten irgendwie im Management oder sowas. Und naja, also es ist schon alles strukturiert. Aber also zum Beispiel das Limited Meeting haben wir oft einfach dann mit einem großen Monitor, also Laptop irgendwie über Kabel an einen großen Fernseher oder sowas. Und dann so, also jetzt beim letzten Mal in Barcelona hatten wir irgendwie ein Komplettset gekauft und wir hatten wirklich die Karten vor uns liegen. Aber ja, also Beamer ist jetzt nicht so weit hergeholt. Okay. Das ist schon alles relativ strukturiert. Du hast halt, also damals hatten wir irgendwann Facebook-Groups benutzt, mittlerweile benutzen wir auch Discord. Dann hast du halt irgendwie diverse Channels für jeden Decktyp und dann wird darüber gesprochen. Wir haben halt, keine Ahnung, also für Barcelona hatten wir, glaube ich, 6.000 Spiele in unserem Excel-Sheet recorded oder so von Leuten, die getestet haben. Also schon eine gigantische Anzahl. Und dann hast du halt eine Matrix, dann siehst du halt genau, wie jedes Deck gegen anderes Deck Pre-Sideboard ist. Und dann haben wir rausgefiltert, ob wir die Decks gespielt haben oder Magic Online-Gegner. Weil, also wir haben ja generell, würde ich sagen, 60 bis 65% oder so gewinnen wir. Das heißt, wenn irgendein Deck dass wir hauptsächlich das gegen uns spielt und etwas über 50% holt, dann gucken wir da halt dann nochmal ein bisschen genauer drauf, weil das ist ja nicht normal. Naja, also die Daten werden schon ganz genau angeguckt. Dann offensichtlich gucken wir uns auch dann die Daten von irgendwelchen Turnieren an oder sowas. Naja, also schon recht professionell, denke ich mal. Ich
wollte gerade sagen, das klingt schon extrem analytisch.
Ja. Naja, gut, also wir haben auch, Frank Carsten war ein paar Mal in unserem Team dabei, offensichtlich. Aber hier Jakob Toss zum Beispiel ist auch, der hat auch einfach einen datenanalytischen Background von dem, was er so beruflich macht und so. Und dieser Brent Voss, der Holländer, der ist auch bei uns im Team. Und das ist genau das, was er beruflich auch macht. Und die gucken sich halt auch die Daten schon ganz genau an und versuchen da irgendwas rauszulesen.
Crazy. Also ich würde da mal einfach gern dabei sein. Das würde mich einfach total interessieren, das mal zu beobachten. Einfach nur so als Laie sich mal anzuschauen, wie das dann abläuft. Und dann, aber du hast es gerade gesagt, ihr analysiert ja Spiele auch, die davor passiert sind. Spielt aber ihr ja dann auch trotzdem untereinander die ganze Zeit irgendwie rauf und runter, oder?
Ja, das ist das, also es wäre deutlich besser, wenn wir mehr untereinander spielen würden, aber normalerweise spielen wir dann meistens Magic Online Ligen oder einfach Arena-Ranked-Matches, weil das einfach einfacher ist. Dann haben die Leute irgendwie Bock zu zocken und wenn man halt wir sind halt so 10 oder 12 und wir wohnen alle in unterschiedlichen Timezonen, ein paar Leute haben Kinder, ein paar Leute haben Job und Kinder und es wäre optimal, wenn wir nur gegeneinander spielen würden, offensichtlich, weil die Daten davon einfach besser sind.
Okay.
Also oft kann man den durchschnittlichen Magic Online Gegnern auch nicht so sehr trauen, leider. Aber der Großteil der Matches ist schon leider nicht untereinander gespielt.
Aber im Haus selber, da seid da schon. Da
im Haus ja, dann.
Da. Ich meine, okay, da habe ich meine Frage schlecht gestellt. Ich war beim Haus, also im Sinne von.
Ach so, nee. Haus ist dann nur gegeneinander. Also.
Okay.
Ab und zu, die Leute haben natürlich Laptops dabei und spielen auch vielleicht mal eine Liga oder so, aber der Großteil ist gegeneinander. Aber also heutzutage ist der Großteil des Sessions auch schon vor dem Haus. Also jetzt für Barcelona, da haben wir uns dann samstags getroffen und wir mussten mittwochs unsere Decklisten abgeben. Das heißt, das waren jetzt irgendwie nur 5 Tage oder so. Früher war das deutlich länger. Da war die Hausphase. Aber das hat früher auch mehr gebracht, weil heutzutage sind die Protos nicht mehr an Set-Releases geknüpft. Also
ja.
Wenn du halt wirklich ein Set erst 2 Wochen vor Deckabgabe komplett kennst, dann musst du einfach mehr zocken in diesen 2 Wochen, wenn du genügend Spiele reinbekommen willst. Jetzt Modern, klar, da wurde noch hier Lord of the Rings wurde noch released und hat natürlich auch einen großen Impact gehabt, aber da konnte man auch schon Monate vorher für testen und hat relativ gute Resultate gehabt. Also klar hat sich ein bisschen was verändert mit dem Ring und Bowmaster, aber es ist im Endeffekt Modern. Also Tron war anscheinend das beste Deck, also das ist jetzt nicht so, ne? So passiert da nicht. Während halt beim Standardformat mit dem neuen Set-Release, jetzt zum Beispiel hier die Weltmeisterschaft, das wird was anderes sein. Da wollen die auch, also da haben sie halt schon irgendwie 2 Airbnbs in Las Vegas für gemietet. Und da wird es mehr bringen, vorher Standard zu spielen. Weil, also das Set wird offensichtlich das Standardformat deutlich verändern, kann man mal von ausgehen.
Genau, das wäre so mein Ding gewesen, weil das ist jetzt bei der Worlds jetzt nicht, also habe ich mich das auch gefragt, weil die findet ja, glaube ich, 2 Wochen nach dem effektiven Release statt oder 2,5 Wochen oder ähnliches.
Recht knapp auf jeden Fall, also das haben sie in der letzten Zeit nicht mehr gemacht mit Turnieren, ja.
Und da muss ich mir das dann schon vorstellen, weil es gibt ja so gesehen keinen Vorabzugang mehr zu den Karten, oder? Also ihr habt ja dann genauso Zugriff auf die Karten wie jeder andere Mensch auch.
Also wir haben nicht mehr Zugang oder wir hatten noch nie mehr Zugang als Twitter einfach. Also wenn da Leute mehr Zugang hatten, dann auf unlautere Art und Weise. Also ab und da gab es ja einmal einen größeren Skandal, weil irgendwie 2 französische Profis irgendwie Zugang auf so ein Godbook nannten die das damals, wo halt alle Karten drin waren. Was auch lustigerweise gar nicht mal so illegal war, weil die irgendwie in Verbindung zu einem der größeren französischen Distributoren standen und für die halt so Preview-Artikel geschrieben haben. Von der es war, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass die dieses Godbook hatten, aber das Problem war, dass die dann davon was geleakt hatten oder irgendwie sowas war das, keine Ahnung. Aber sowas hat, also ich zumindest hatte nie irgendwas Zugang. Also ich gucke mir auch hier mythicspoiler.com oder wie auch immer die Webseiten heißen an. Also mehr habe ich ja auch nicht.
Und es ist auch nicht so, dass ihr vorher dann die ganzen Spoiler, die rauskommt, euch schon mal ausdruckt oder dass ihr das dann Proxys macht, um zu schauen, wie verändern sich Decks damit oder sagt ihr, okay, wir warten eigentlich, mit Arena ist das eh alles so schnell, dass wir dann das eh schnell sehen, wie sich das Meta verändert.
Also damals hätte ich das mit Sicherheit gemacht. Heutzutage haben wir wahrscheinlich den den Ehrgeiz dann nicht mehr so wirklich. Also gerade, wie du meinst, mit Arena und Magic Online, also wirklich zu gucken, welche Karten jetzt irgendwie gut sind, das braucht man schon gar nicht mehr zu machen, weil da kannst du einfach irgendwie Kanister, Aspiring Spike oder wem auch immer halt zusehen beim Stream und das kriegen die halt schnell genug raus so.
Ja.
Es kommt halt immer darauf an, wie viel Zeit du offensichtlich vor so einem Turnier hast oder wann du deine Deckliste abgeben musst oder so. Aber quasi die Fußarbeit, die braucht man quasi nicht mehr selber zu machen heute, weil die Informationen sich so schnell verteilen. Also diese Online-Community, die übersieht ja nichts mehr. Also
Ja.
früher, es gab zum Beispiel mal ein Turnier, da hatte keiner im Feld das beste Deck gespielt. Das wurde erst Jahre später bekannt, irgendwie, was das beste Deck gewesen wäre. Und das ist heutzutage ja einfach völlig unmöglich. Also, sowas wird da nicht übersehen. Also hier, Fable of the Mirrorbreaker wurde nochmal für ein Turnier so ein bisschen übersehen, aber haben auch schon Leute gespielt, so irgendwie. Und das war das letzte Mal wirklich, dass sowas geschehen ist eigentlich. Also
Ja.
normalerweise, wenn man online hinguckt, also wenn du einfach von den MTGO-Challenges irgendwie ein Deck kopierst, bist du nicht so schlecht dabei heutzutage.
Jetzt hätte ich noch eine Frage, die ist bewusst ein bisschen spitz gefragt, also sieh sie bitte nicht negativ an oder als Provokation. Mich würde jetzt einfach nur interessieren, jetzt bist du ja, wie du schon sagst, eigentlich schon seit eh und je in diesem Team. Jetzt kann man natürlich sich überlegen, ist das halt einfach aus der Historie raus schon immer dieses Team geblieben? Ist man einfach auf eine gewisse Art und Weise befreundet? Weil jetzt könnte ich, wie ich ja eigentlich will, schon überspitzt ein bisschen fragen, naja, jetzt bist du schon so viele Jahre eigentlich gar nicht mehr so richtig dabei. Du sagst ja auch, ich spiele so maximal ein Turnier im Jahr. Wenn man sich jetzt aber die anderen Größen anhört, die du ja gerade namentlich alle in den Ring geworfen hast, ob das jetzt Garena Sieve ist, ob das jetzt Reduke ist, ob das LSV ist, die sind ja deutlich aktiver als du. Wird da dein Platz in der Runde nicht irgendwie auch mal eventuell in Frage gestellt? So nach dem Motto, wieso bist du noch Teil der Runde? Also ich hoffe, du verstehst
Also,
die Frage.
nee, schon klar. Aber also A, sind wir schon relativ gute Freunde und
Das
das hat
glaube ich auch, ja.
schon, also da wird halt jemand, der so lange dabei ist, eigentlich nicht mehr gekickt mittlerweile so. Aber also was so viel, also ich meine, LSV hat zwei Kinder und einen Job und Reed hat auch einen Job und eine Freundin. Klar zocken die recht viel, aber viel von dem, was die zocken, hat auch mit den Turnieren dann wirklich nichts zu tun. Ich meine, wenn Louis jetzt irgendwie zwei Cube-Videos die Woche bei Channel Fireball reinstellt, das hilft ihm nicht mit der
Klar,
Worlds-Vorbereitung.
ja, das stimmt.
Also, ich meine, keine Ahnung, vielleicht überschätze ich mich da, aber ich glaube, dass ich für diese Vorbereitung eigentlich relativ gut bin, weil ich halt sehr viel spiele dann, auch wenn das Turnier ansteht, dann zocke ich sehr viel und ich bin einfach relativ gut darin, abzuschätzen, ob ein Deck jetzt wirklich gut ist oder nicht halt.
Ich
Also
glaube.
Louis hat sich zum Beispiel ziemlich aufgeregt, dass er nicht einfach mein Deck gespielt hat für das letzte Turnier, weil das
Ja,
war
das habe
einfach
ich gehört.
offensichtlich eine bessere Wahl gewesen wäre. Aber gut, das weiß man nachher natürlich immer. Aber also historisch ist meine Fähigkeit, das korrekte Deck auszuwählen, sehr, sehr stark. Sagen wir es mal so.
Ich glaube, ich muss meinen Gedanken kurz ein bisschen erklären, dann kannst du mir vielleicht besser folgen, weil in meinem Kopf bildet sich natürlich so ein Bild im Sinne von, naja, also so wie du es erklärt hast, also nochmal, ich beschreibe es kurz, klingt es halt so, als ob du ein bisschen mehr so der Standby-Kandidat bist, dieser Standby, der immer nur einmal oder vielleicht zweimal im Jahr aktiv wird. Und jetzt kenne ich natürlich nicht jeden Magic-Spieler in seiner absoluten Ausprägung, also ich weiß jetzt nicht, auf wie viel Pro Tours bereitet sich ein LSV vor oder Reduke oder wie viel mehr spielen die bei diesen Pro Tours? Deswegen hätte ich halt jetzt geschätzt, dass du vielleicht nicht in der gesamten Masse so nah dran bist wie die. Weiß ich aber jetzt nicht. Also vielleicht habe ich es einfach jetzt aus den Erzählungen, die du jetzt abgegeben hast, falsch interpretiert und du bist trotzdem noch extrem nah an jedem Set dran und kannst trotzdem noch jede Karte aufs jeweilige Format gut einschätzen und hast einen Blick dafür. Das mag auch sein. Also ich sag nur, meine Frage
Nee,
kam
aber
halt.
das hat einfach so viel miteinander nichts zu tun. Also ich meine, klar spielen die insgesamt sehr viel mehr Magic, aber ich meine, ich habe genügend Magic in meinem Leben gespielt,
Ja.
um relativ schnell mich auf ein Format vorzubereiten. Und jetzt zum Beispiel, wenn Reed und LSV irgendwie wochenlang gezockt haben für die Pro Tour vor Barcelona, dann haben sie da irgendwie Rakdos, Fable, Mirror Matches und das Limited-Format für diese Pro Tour gespielt. Und das hilft denen für Barcelona nichts.
Ja.
Das ist Modern und ein anderes Limited-Format. Also da ist kein Überschnitt von da halt.
Okay, also du
Also da sind
kannst.
die quasi, also wenn dann die Vorbereitung für Barcelona anfängt, dann sind die schon auf demselben Punkt wie ich quasi.
Also kannst du instant einfach immer wieder joinen, bist sofort wieder quasi
Ich bin immer in dem
dabei.
Discord drin und so, also
Cool.
die kicken mich da nicht raus oder sowas.
Nee, wie gesagt, ich wollte es nur verstehen, weil das klingt im ersten Moment jetzt erstmal für so einen Außenstehenden, ich meine, ist ja wie mit dem Fußball. Also ich glaube, es ist auch wieder ein schöner Vergleich, auch wenn bestimmt nicht jeder Zuhörer, Zuhörerin Fußball toll findet, aber da muss man ja auch immer so ein bisschen dranbleiben. Also man kann sich ja nicht einfach hinsetzen und sagen, oh, jetzt habe ich früher 20 Jahre beim FC Bayern gespielt und dann mache ich mal 10 Jahre Pause und dann komme ich dazu und dann spiele ich sofort mal wieder ausnahmsweise bei einem
Ja,
Bundesliga-Spiel
aber
mit.
Ich glaube, das ist einfach ein schlechter Vergleich hier.
Ja, klar.
Weil die vorherigen zwei Events haben jetzt für dieses Modern-Turnier einfach keinen Wert gehabt.
Ja.
Also die Zeit, die sie da mit Vorbereitung verbracht haben, die bringt ihnen einfach nichts.
Ja.
Also wenn das jetzt wirklich immer dasselbe Format wäre, dann würde ich zustimmen, dass das natürlich viel bringt. Also jetzt zum Beispiel dieser Edgar Mahalis, mit dem wir da getestet haben, der spielt einfach sehr viel Modern. Und Gabriel Nassif spielt auch sehr viel Modern, weil er das hauptsächlich streamt. Und offensichtlich, die haben einfach einen deutlichen Vorteil. Mhm. Aber zum Beispiel Reed und Louis, die spielen kein Modern. Also mal so ein bisschen oder so, aber das ist halt nicht. Also Reed spielt lieber zum Beispiel Legacy oder und Louis offensichtlich spielt am liebsten Limited, wenn er irgendwie.
Ich glaube, das ist dann der Teil, den ich jetzt so ein bisschen übersehe oder wo du mich natürlich berechtigterweise belehrst und sagst, pass auf, da gibt es eine kleine Diskrepanz, die ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen übersehen habe, dass das natürlich stark damit zu tun hat, welche Formate denn wer von den Leuten aus der Gruppe anstrebt und was wie häufig spielt, aber du hast es ja gerade schön erklärt. Es hat dann einfach damit zu tun, ob jemand einen Schwerpunkt hat oder, ich sage jetzt mal, rotierend sowieso auch unterwegs ist, weil sich dann auch bei ihm ständig eine Veränderung auch ergibt, an der er gar nicht permanent dranbleiben kann, weil dann müsste ja jeder von denen theoretisch permanent Standard und Limited und Modern und so weiter spielen, was ja auch nicht geht. Also da gibt es ja auch gar keine
und
Chance.
Und selbst dann, also durch diese neuen, weil dann immer neue Sets reinkommen, also selbst wenn zwei Proto-Events in Folge Standard sind, das bringt dir nicht so super viel, wenn du jetzt das vorherige gespielt hast gegenüber jemand, der es nicht gespielt hat. Also
weil sich wieder ändert.
Im Endeffekt fängst du eh wieder von null an. Also.
Ich glaube, dieser Reset-Punkt, den habe ich jetzt gerade erst verstehen müssen. Okay.
Ja.
Habe ich deine Brücke gut geschlagen, Dani? Also ist die ineinander aufgegangen?
Die Brücke?
Ja, so was du ja auch quasi wissen wolltest, also im Sinne von, was passiert da eigentlich so?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist immer im Testinghaus haben wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen, was da so abgeht und wie auch die Connections sind. Und was ich das interessant finde, ist ja, man könnte ja meinen, dass ihr seid ja alle competet ja um dasselbe Ziel. So wie sich das anhört eigentlich, ist größtenteils die, ich sag's jetzt mal, die Pro-Szene, vor allem wahrscheinlich immer nach gewissen Zeitpunkten sortiert, eigentlich recht gut vernetzt und versteht sich eigentlich ganz gut, ist eigentlich eine ganz gute Community. Oder gibt es da wirklich auch so harte Rivalitäten, wo man sagt, okay, keine Ahnung, jetzt immer überspitzt gesagt, Team Handshake gewinnt jetzt irgendwas, das gönnen wir denen jetzt irgendwie nicht so? Oder wie ist so die Pro-Community eigentlich?
Also die sind eigentlich recht freundlich. Also ich glaube nicht, dass es da. Also ich meine, so ein bisschen Rivalitäten gibt es natürlich immer halt. Also zum Beispiel Eli Cassis, der bei uns im Team ist, die sind halt recht viel am Cube-Draften gegen Handshake-Leute. Und die freuen sich schon immer, wenn sie die mal wieder platt machen. Also, aber jetzt so generell, also nee. Die Leute kennen sich alle ganz gut, spielen alle dasselbe Spiel. Also das ist eigentlich recht freundlich. Das ist. Also das ist nicht irgendwie. Also wenn jetzt Handshaken, also klar wollen wir auch ein gutes Turnier haben, aber wenn wir jetzt ein schlechtes Turnier haben, dann ärgert es mich nicht, dass Handshaken ein super Turnier hatte. Das freut mich für die. Dann ärgert es mich nur, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, halt, weil offensichtlich haben wir irgendwas verplant. Irgendwas lief bei uns falsch. Aber auf jemand anders, naja, also das ärgert es eigentlich wenig.
Und ist dir in deiner Karriere oder auch so quasi, ist dir schon mal untergekommen, dass jemand versucht hat zu cheaten oder hast du sowas mal erlebt, dass jemand gegen dich oder Spieler auf der Pro-Tour, weil wir hatten vor, glaube ich, 5 Folgen oder so mal eine kleine Episode, wo wir so über ein paar Geschichten gesprochen haben, wo auf Pro-Tour mal gecheatet wurde. Hast du sowas mal erlebt oder ist dir das nie untergekommen? Das
ist schwer zu vermeiden, also irgendwie.
Ja.
Es kommt halt offensichtlich vor. Also es gab einen der krassesten Fälle war Amerikaner Casey McCarroll, der konnte halt beim Mission quasi dein Deck stacken.
Ja.
Und der hat das halt irgendwann ein bisschen übertrieben und das im Viertelfinale von, glaube ich, US Nationals gemacht. Und da hat dann irgendjemand zugesehen, der gesehen hat, was passiert ist, und als er das Deck dann dem Gegner zurückgeben wollte, nachdem er es gemischt hat, ist er hin, hat die Hand draufgelegt und meinte so, hier, pass mal auf, das Deck ist komplett durchgesteckt, die untersten 20 Karten sind Länder irgendwie. Dann haben sie ja durchgeguckt und war halt auch genauso, und dann haben sie mal Gegner gefragt und dann irgendwie in Spiel 3 von sehr vielen Matchen haben die Gegner mehrfach gemulligant und so ein Quatsch, und den haben sie dann auch disqualifiziert und auch sehr lange gesperrt. Und ein Freund von mir aus Hamburg hat gegen den mal im Viertelfinale von einem Proto gespielt, die ersten 2 Spiele gewonnen und dann 3-mal mit 4 oder 5 Karten angefangen.
Ach,
naja, da wusste man dann im Nachhinein, okay, so ist das also gelaufen.
Ja.
Naja, und dann gab es hier diesen, Yuya Watanabe. Da war ich mit Matt Sperling im Team und wir waren gerade nach der letzten Runde dabei, unsere Decks auseinanderzubauen und irgendwie zu gucken, wo wir uns noch Karten geliehen hatten, was wir zurückgeben müssen und so. Naja, und dann haben sie, Matt war Neunter im Turnier. Und dann auf einmal kam die Ansage durch den Lautsprecher, Matt Sperling bitte zur Judge Station. Naja, wir wussten natürlich nicht, wer jetzt disqualified worden ist. Aber wenn dieser Call so kommt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass in den Top 8 jemand disqualified worden ist, weil ansonsten würden sie ihn jetzt nicht aufrufen an der Stelle.
Ja.
Also, nee, das, und ich meine, also es haben mit Sicherheit schon Leute gegen mich gecheatet. Ich erinnere mich jetzt nicht an irgendwas Spezielles oder so, aber.
Okay.
Also nichts, was dir selber aufgefallen ist und du dann sogar hast melden müssen oder gesagt hast, also hier stinkt's gerade gewaltig, das hast du jetzt so nicht erlebt.
Also ist mit Sicherheit schon mal passiert, da erinnere ich mich jetzt aber nicht mehr spezifisch dran, aber ich habe mit Sicherheit auch schon mal Judge holen müssen, weil irgendwas deutlich schiefgelaufen ist. So. Aber also jetzt, dass wirklich jemand so extra Karten zieht oder so, da erinnere ich mich jetzt eigentlich überhaupt nicht dran. Aber also wird schon irgendwann mal geschehen sein, denke ich mal.
Ich glaube, bei der langen Historie, die du hast, lässt sich das auch wahrscheinlich gar nicht vermeiden.
Vermutlich.
Dafür geht's halt um zu viel und die Leute, die da mitspielen, sind auch alle ehrgeizig und dann hast du mal irgendwelche Leute, die ja zu ehrgeizig sind. Also es gab zum Beispiel einen Franzosen, der konnte quasi beliebig Coinflips gewinnen und Karten shuffeln. Also der hat gegen einen Freund von mir zum Spaß Classic gespielt, also Vintage. Und der, mein Freund hat so ein Combo-Deck gespielt und der hat ihm beim Mischen die 5 Combo-Karten rausgezogen. Und da haben Leute zugeguckt, weil die waren beide damals relativ bekannt und das hat keiner gesehen halt. Dann Janosch meinte irgendwann so, ja, ich ziehe auch einfach keine von meinen Keykarten. Dann meinte Cyril so, ja, hier die 5. Und hat ihn halt beim Mischen weggezogen. So. Aber der Typ, lustigerweise, kommt aus einer endlos reichen Familie. Die Eltern sind irgendwie Juwelenhändler in Frankreich oder so, in Paris. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der nie gecheatet hat bei Turnieren. Weil wenn der hätte cheaten wollen bei Turnieren, dann hätte der auch wirklich mal gute Resultate gehabt und hatte der einfach nicht. Also der hat halt wirklich rein zum Spaß Magic gespielt so und er konnte halt diese Tricks, aber das hat er halt einfach nicht benutzt. So.
Ja, aber das ist schon mal gut, okay.
Gab's auch immer ziemlich viele Horror-Stories von irgendwelchen, also gerade in Frankreich, von irgendwelchen Leuten, die mit einem Birds of Paradise gespielt haben, weil den haben sie ja sich einfach immer nach oben gemischt irgendwie. Und dann, also gegen Dirk hat auch jemand mal, also war schon sehr aktives Cheaten im Endeffekt, aber war der Freund von dem Head Judge auch im Grand Prix in Paris. Und der Head Judge hat ihn quasi damit durchkommen lassen. Dann hat sich Dirk auch nachhinein ziemlich böse bei den USA, in den USA, bei den Headquarters von Wizards beschwert quasi. Und der Typ hat danach auch nie wieder gejudged halt.
Ja.
Aber ich meine, es...
Es gehört anscheinend also leider dann doch auch irgendwo dazu. Man muss es leider
ja,
sagen.
Das, ja, also es ist leider nicht vermeidbar, glaube ich. Also
ja, ich meine, es geht ja auch gar nicht um so wenig Geld, muss man ja auch fairerweise sagen. Und dann wirst du immer Leute auch so anziehen. Und dann noch eine letzte Frage, weil die Zeit ist ja auch schon ganz gut fortgeschritten. Von meiner Seite aus, gibt es irgendwie einen Gegner, wo du sagen würdest, auch aktuell, wenn du in einem Proto spielst oder vielleicht dann, wenn du es schaffst, auch zu Worlds, wo du sagen würdest, boah, gegen den würde ich ungern spielen, der ist einfach zu gut. Ich frage deswegen, weil wir haben auch ein paar, also einen guten Kontakt von Ultimate Garde zum Beispiel auch zu ein paar, sag ich mal, jungen Spielern, die recht jung erfolgreich waren, in also im Vergleich zu dir ist kaum jemand erfolgreich dann, aber die haben halt gerade schon mal haben sich jetzt mal für die Pro Tour zum ersten Mal qualifiziert und dann sprechen wir mit denen vor und dann sagen sie, also ich bin eigentlich nicht nervös, ich möchte bloß nicht gegen Kai spielen.
Kommt ja, dann. Also Da liegen die mit Sicherheit falsch. Also gegen mich wollen die mit Sicherheit noch eher spielen an der Stelle. Also jetzt momentan willst du mit Sicherheit nicht so gegen Nathan Steuer spielen zum Beispiel halt. Also halt die Leute, die wirklich unendlich viel Magic spielen und einfach momentan super gut sind. Und das bin ich ja momentan offensichtlich nicht. Also ich meine, ich bin mit Sicherheit gut, aber Nathan ist mit Sicherheit einfach mehrere Level besser als ich momentan. Also das wäre auch komisch, wenn nicht, weil der hat in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich, keine Ahnung, das 100-fache an Stunden Magic gespielt oder so. Also wenn es nicht deutlich mehr ist als das 100-fache als ich. Also da muss man schon mal ein bisschen realistisch bleiben. Also für mich, die Angstgegner damals waren immer Finkel und Bob Maher. Beide super clever, höchstwahrscheinlich deutlich cleverer als ich. Beide Pokerspieler und also zumindest Bob meinte immer so, dass er halt immer wusste, was ich in der Hand hatte quasi so. Dass ich einfach überhaupt kein Pokerface hatte und keine Ahnung, also gegen die beiden wollte ich damals halt nie spielen, wobei, also gegen John ist mein Rekord eigentlich ganz gut, glaube ich. Aber, also zum Beispiel einmal, da kommt man es auch mal wieder sehen halt. Also es gab früher dieses Invitational, da wurden irgendwie 16 Leute eingeladen und da haben wir dann irgendwelche komischen Formate gespielt und der Gewinner hat dann seine eigene Karte designen können. Daher kommt dieser Voidmage Prodigy. Da habe ich halt einmal gegen Finke gespielt und die Formate kennst du halt vorher nicht. Die sagen uns dann am Turniertag und das war so ein Fact or Fiction Draft, wo du halt, wir haben halt so einen Riesenstapel Karten, der erste nimmt 5, dreht sie um und macht daraus 2 Piles, der Gegner sucht sich eine aus und dann macht der andere das. Das heißt, du machst halt die ganze Zeit Fact or Fiction hin und her, bis du am Ende irgendwie 40 Karten hast und musst ein Deck draus bauen. Und John hatte einfach, das Problem ist immer, dass dieser Kartenpool, den hat damals immer Mark Roswater designt, und John hat einfach viel schneller verstanden, was Roswater mit diesem Kartenpool machen wollte und hat einfach viel schneller korrekte Picks gemacht, bevor ich überhaupt verstanden habe, worum es hier eigentlich geht halt. Und dann am Ende konnte er dann super aggressiv gute Karten gegen andere Karten legen, die ich unbedingt nehmen musste, weil mein Deck sonst nicht funktioniert hätte. Und naja, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gegen John in Modern spielen würde, hätte ich damit überhaupt kein Problem. Aber wenn jetzt irgendwie, wenn mir jetzt irgendjemand ein neues Spiel geben würde, zum Beispiel dieses Disney-Spiel, was auch immer, ich hab keine Ahnung. John und ich haben beide keine Ahnung. Da würde ich nie Geld auf mich setzen, wenn ich gegen John spiele. Da würde ich immer davon ausgehen. Also John war schon immer einfach ein talentierterer Spieler als ich und hat das einfach immer schneller alles verstanden, wie man das so sagen will. Aber damals habe ich einfach ich habe mich deutlich besser vorbereitet und hatte bessere Decks. Deswegen habe ich einfach deutlich bessere Results als er. Aber wenn wir uns jetzt in einen dunklen Raum setzen würden und wir müssen ein neues Spiel lernen, haben dieselbe Zeit, würde ich immer davon ausgehen, dass er das besser kann.
Okay. Ist auch eine Einschätzung. Also jeder hat ja seine Stärken und ist ja auch wieder ähnlich wie vorhin, dass du das einfach von deiner Seite aus auch bewerten kannst. Finde ich ja auch super. Ich folge jetzt mal Daniels Richtung, einerseits auch wegen der Zeit, aber lass uns trotzdem auch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, weil auch wenn du sagst, ich bin natürlich vielleicht nicht momentan so stark wie Nathan Steuer und spiele jetzt keine 100-fache Zeit oder steck die nicht so rein wie er, aber du hast ja gerade erst ganz frisch ein Top-8-Resultat gehabt. Was macht es denn mit dir? Also triggert es dich dann doch mal wieder? Also wie fühlt sich das an nach so einer ganz, 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 ganz langen Pause? Also
naja, so lang ist die Pause jetzt ja auch nicht. Ich meine, vor anderthalb Jahren war ich noch in dieser Magic Pro Liga drin, wo irgendwie 50 ja, okay. Leute in der Welt drin waren oder so. Da war ich einmal Dritter und dann eine von diesen Arena Pro Tours war ich Dritter, glaube ich auch irgendwie. Also so lange ist jetzt auch nicht her, dass ich irgendwie Resultate hatte. Und ich meine, ich habe halt gute Resultate oft genug gehabt. Ich meine, offensichtlich freue ich mich super. Das ist halt ein super Gefühl, wieder Top 8 zu machen so. Aber ich meine, ich kann das schon einordnen, denke ich mal. Also
aber
es ist nicht so, dass ich jetzt wieder anfangen will, professionell zu spielen.
Das war okay. Das beantwortet dann meine Frage. Also du bist jetzt davon trotzdem, ich sage jetzt mal, endgültig weg. Also das ist nichts, was dich nochmal reizt.
Wahrscheinlich nicht. Also das Problem ist halt auch, ich meine, ich habe einfach einen Job. Ich habe gewisse Urlaubstage und ich habe auch kein Problem damit, den Großteil meiner Urlaubstage auf Magic-Turniere zu verbrennen. Aber wenn ich wirklich 3 bis 4 Turniere im Jahr spielen wollte und mich auf die vernünftig vorbereiten wollte, da würde es auch schon nicht mehr reichen. Weil da muss ich halt quasi vor jedem Turnier 2 Wochen Urlaub nehmen oder so, damit ich wirklich auf das Level komme, damit ich damit zufrieden bin. Und das kann ich einfach nicht halt.
Ja.
Das will ich auch einfach nicht. Also das ganze Reisen und so ist auch einfach irgendwann ein bisschen nervig. Deswegen spiele ich halt, das war auch der Grund, warum ich dieses Turnier gespielt habe diese Saison und nicht die 2 vorher, weil das in Europa war.
Ja, okay.
Statt irgendwie 24 Stunden in jede Richtung fliegen, fliege ich einfach 2 Stunden nach Barcelona und das ist deutlich angenehmer.
Das heißt, der Zeitfaktor ist hier der große Limitierung, die dich einfach rausnimmt.
Ja. Ja, also wenn ich einfach mich von Scotty rüberbeamen lassen könnte, dann würde ich lieben, also die Turniere spielen selber habe ich unendlich viel Bock drauf und das Vorbereiten macht mir auch Spaß, aber insgesamt das mehr als 1 bis 2 Mal im Jahr zu machen, wird halt echt schwierig.
Verstehe ich, okay. Aber sonst könnte man eigentlich schon sagen, dass irgendwo immer noch die Flamme brennt, oder?
Das in jedem Fall halt, gerade wenn man wieder so ein Resultat hatte. Ja. Also jetzt zum Beispiel die WM in ein paar Wochen werde ich wahrscheinlich nicht spielen können. Aus dem Grund, ich habe hier ein bisschen gesundheitliche Probleme, deswegen bin ich auch in Deutschland gerade. Und es sieht so aus, als würde es einfach nicht klappen halt.
Ah, okay.
Und ich meine, das regt mich halt schon ein bisschen auf. Also da hätte ich dann schon echt gerne mitgespielt. So.
Okay, also da merkt man schon, der Ehrgeiz ist immer noch irgendwo derselbe. Der hat dich nie verlassen.
Der ist noch da. Ja. Also, ja, das ist mit Sicherheit noch da.
Ist ja schön zu sehen. Also ich meine, finde es ja klasse, wenn du immer noch sagst, nee, also was man ja auch dazu sagen muss, es gibt ja auch andere, ich nenne es jetzt mal liebevoll Sportarten. Weiß nicht, wie du darüber denkst, vielleicht dazu noch 1, 2 Worte, wo man ja sagt, irgendwie ist auch das Alter vielleicht etwas, was einem irgendwie beeinträchtigt, im Sinne von, man hat das Gefühl, junge Menschen sind irgendwie im Kopf schneller oder sie sind irgendwie, weiß ich nicht, von Agilität irgendwie besser. Ich persönlich habe eine eigene Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, Magic oder Kartenspiele als solches sind es in meinen Augen, was das betrifft, zum Glück nicht. Also ich habe das Gefühl, dass da dieser Faktor nicht so einschlägt, also der Altersunterschied.
Also es ist jetzt nicht so wie Warcraft 3 oder so, wo du halt irgendwie unendlich schnell klicken musst und wenn die Leute 24 werden, sind sie quasi schon zu alt. Also das ist bei Magic definitiv nicht der Fall. Aber man merkt es halt schon. Also ich meine, es kann auch einfach damit zusammenhängen, dass ich einfach nicht mehr so viel trainiere. Aber jetzt zum Beispiel beim Draften merkt man es halt immer wieder. Also wenn du halt auf einer Proto draftest, dann kannst du dir während eines Packs dir deine gedrafteten Karten nicht angucken.
Mhm.
Du nimmst halt eine Karte, legst sie in deinen Stapel verdeckt, kriegst das nächste Booster, nimmst eine Karte. Wenn du jetzt online draftest, siehst du halt die gesamte Zeit die Karten, die du schon gedraftet hast, schön sortiert irgendwie nach Mana-Kosten oder sowas. Und früher war das halt nie ein Problem für mich. Also früher, da wusste ich halt ganz genau, was in meinem Stapel war. Ich wusste ganz genau, wo ich irgendwie Löcher in meiner Mana-Verteilung hatte. Und ich wusste auch ganz genau, was ich weitergegeben habe und was wahrscheinlich in welchem Seed gelandet ist halt. Und das ist heutzutage einfach nicht mehr da. Was auch, also das ist mit Sicherheit eine Kombination und Alter und weniger Training. Aber ich meine, früher zum Beispiel diese Team Rochester-Turniere waren wir immer recht gut. Da wusste ich halt ganz genau, was unsere drei Gegner in ihren Decks hatten. Und ich wusste auch ganz genau, was unsere drei Decks waren. Und heutzutage, das ist einfach nicht mehr so. Also man merkt es schon halt. Also älter werden hat mit Sicherheit keine Vorteile in dem Bereich.
Das also.
Aber ich glaube nicht, dass es so schlimm ist wie bei anderen Sachen offensichtlich.
Ich glaube, da sind wir uns einig. Es gibt andere Bereiche, da kommt man dann nicht drum herum zu sagen, also ab einem gewissen Alter ist man deutlich benachteiligter, aber hier glaube ich noch nicht so ganz. Aber klar,
Konzentration. Ich meine so CSGO oder so, das ist ja schon erstaunlich, wenn da mal jemand 30 ist, der irgendwie mitspielt, auf hohem Niveau halt. Und bei Magic ist das ja deutlich nicht der Fall. Ich meine, Lewis ist auch 40 oder kurz vor 40 und das ist mit Sicherheit einer der besten Magic-Spieler, die es momentan so gibt halt.
Ja,
also
d'accord, da gehe ich absolut mit. Dani, was hast du denn noch?
Ich habe jetzt so gesehen keine, also ich habe theoretisch schon 1000 Fragen, weil es mich einfach, da gibt's von den lustigsten Momenten, die du erlebt hast in der Magic-Geschichte bis hin zu interessanten Judge-Calls, bis was auch immer. Aber was ich auf jeden Fall so sagen kann, ist, dass ich glaube, man einen guten Eindruck bekommen hat, was das bedeutet. Dass es sich für mich immer noch anfühlt, so ein bisschen wie mit dem Tom Brady der Magic-Szene zu sprechen.
Also, an den Judge Call könnte ich noch eine Geschichte bringen aus der Steinzeit von Magic, weil das damals, also das wäre heute besser gelaufen. Die Proto, die Dirk gewonnen hat, irgendwie Chicago Tempest Draft, sitze ich im letzten Draft. Ich glaube, wir konnten an der Stelle schon nicht mehr Top 8 machen. Ich glaube, ich habe am Ende 2-0 und dann letzte Runde unentschieden gemacht und dann war ich irgendwie Top 16 oder so, aber Top 8 ging schon nicht mehr. Ich mache mein drittes Booster auf und wenn man so einen Booster aufmacht, dann sagen sie einem immer erst, dass man zählen soll. Weil offensichtlich willst du die Probleme, bevor du anfängst zu draften, verstellen. Ich zähle meinen Booster und es sind 16 Karten. Irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Ich hole einen Judge, Judge kommt an, zählt durch, korrekt, 16 Karten. Heutzutage geben sie dann einfach ein neues Booster und schmeißen das halt weg oder behalten das halt, was auch immer. Also die Judges haben immer so Ersatzbooster dabei, wenn irgendwas nicht stimmt, geben sie dir halt ein neues. Damals hat der Spaßvogel das Booster genommen, durchgemischt, eine Karte rausgenommen, hat die Karte angeguckt, lacht, steckt sie weg und geht weg.
Really?
Ich nehm meine 15 Karten hoch, ist keine Rare mehr drin.
What?
Und ich dachte echt so, will der mich jetzt verarschen oder was? Aber also das war sowas, ging halt damals noch so. Heutzutage wird das dann auch ein bisschen anders laufen, glaube ich.
Okay, gut, dass du die Geschichte noch gebracht hast, weil die war es definitiv wert. Die ist ja ultra crazy.
Das ist ein cooler Finisher.
Vor allem bei einer Pro-Tour. What the heck?
Naja, das war halt noch, keine Ahnung, das war vielleicht die 10. Pro-Tour overall oder so. Da waren sie noch ein bisschen am Lernen.
Kannst du dir nicht ausmalen. Das ist unfassbar. Okay, ja. So, Dani, was kannst du noch triggern? Ja. Schau mal, was du noch findest.
Schauen wir mal. Wirklich, ich glaube, es war super interessant und ich hoffe, wir sehen uns noch auf den einen oder anderen Event des Öfteren und auch die Turniere, die du mitspielst, ich glaube, und der Respekt, der dir bei all diesen Turnieren entgegenkommt, und das kann ich bezeugen, weil sowohl die Co-Streamer oder die Streamer, die Spieler vor Ort, mit den Leuten, mit denen ich auch drüber quatsche, sprechen alle mit sehr, sehr großem Respekt vor dir als Person und ich glaube, das ist mehr als angebracht. Und ja, auf jeden Fall es routen immer ganz, ganz viele für dich, wenn sie sehen, dass du beim Turnier mitspielst. Und würde mich einfach freuen, wenn da einfach die Resultate für dich auch passend fallen. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr für, ich glaube, so circa 1,5 Stunden, die wie im Flug vergangen sind.
Das geht schnell, ja.
Also vielen Dank für die Zeit, für die Geschichten und für die Insights zu deiner Person. Das war mir ein inneres Blumenpflücken.
Super. Kai, was hast denn du vielleicht noch so für Worte, die du einfach zum Schluss nochmal loswerden willst? Gibt es noch mal das eine oder andere, was du abgeben willst, ganz zum Schluss?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also war lustig. Hätte auch schon nicht gedacht, dass es fast 2 Stunden sind hier. Also die Zeit ging echt ganz schön schnell vorbei, aber...
Sehr schön. Nee. Das freut uns. Super, dann mache ich den Closer. Und ich meine, ich habe es ja schon eingangs gesagt, Daniel hat den Vorteil, dass er mittlerweile wirklich mit so tollen, großen Persönlichkeiten aus diesem Magic-Universum halt jetzt beruflich Kontakt hat, was mir halt fehlt. Und umso mehr freut es mich natürlich, wenn er dann die Möglichkeit hat, eine Legende in einen Podcast von uns zu holen, was wir uns früher nie hätten träumen lassen. Und für mich ist es auch, ich bin da bei Dani, wir sind vielleicht in der Magic-Welt nicht in so einer komischen Fame-Area, wie wir es vielleicht bei Sport haben, wo die Leute gefühlt mit 17 Bodyguards über irgendwelche Gelände laufen oder in Boeings nach Saudi-Arabien geflogen werden. Und trotzdem habe ich immer noch, keine Ahnung, ich fühle mich wie so ein kleiner Junge, der da zu einer ganz, ganz großen Persönlichkeit auf eine gewisse Art aufschaut. Und trotzdem bist du so nahbar und lässt einen da irgendwie dran teilhaben. Und man kann der Geschichte folgen, man hört total neugierig zu. Man findet es ultra spektakulär, was du da alles gemacht hast. Und es ist, sagenhaft. Also ich finde das echt bewundernswert. Für mich viel schöner ist aber dann, wenn man einfach auch mitbekommt, dass dieser Mensch einfach das Ganze einordnen kann und einfach weiß, was er da hat und halt dann eben nicht abgehoben ist. Also mir ist das persönlich immer am allerliebsten und das hast du mir gerade in 1,5 Stunden wunderschön nahegebracht und das freut mich und ich finde es grandios, dass du da immer noch so viel Spaß hast, dass du da auch auf eine gewisse Art und Weise Freunde gefunden hast, dass du, wie Dani schon sagst, immer noch auch von den Leuten verehrt wirst, respektiert wirst. Also das zeigt ja, dass du da einfach was erschaffen hast, was ja auch wirklich irgendwie erstmal seinesgleichen sucht und das ist beachtlich. Deswegen vielen lieben Dank, dass du mir da tolle 1,5 Stunden geschenkt hast, wo ich eintauchen konnte, viel fragen durfte, meine Fragen entsprechend nochmal ein paar Infos von dir entlocken konnte und jetzt einen Kai Budde kenne, den ich so nicht kannte und sonst halt leider nur als Wikipedia-Artikel wahrscheinlich irgendwo wahrgenommen hätte. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank dafür, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, lasst das gerne vielleicht auch mal in den Kommentaren da. Also egal, was ihr vielleicht noch für Fragen habt, schießt die gerne in die Kommentare rein. Was habt ihr wahrgenommen aus diesen 1,5 Stunden mit Kai? Ich sage erstmal an der Stelle vielen lieben Dank. Das war Folge 93, Nackt und Rosa, der Snapcast. Zu Gast, wir bleiben dabei, the greatest of all time, Kai Budde. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Die Schweinchen und Kai sind raus. Wir sagen danke, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss
und Servus zusammen.
Ciao.